Lasst uns schön Platz nehmen. Gott ist gut. Amen. Preis dem Herrn. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, Gott zu loben und zu preisen. Mein Thema ist, störe dich nicht an den Gegenkräften, an alles, was gegen dich steht, gegen dich arbeitet, dich verhindern möchte, was auch immer ist. Wir haben so viele Mächte, die uns in den Weg stehen, aber wir wollen dagegen ankämpfen und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ich habe eines festgestellt, sobald du anfängst zu glauben, sobald du anfängst, was Gutes zu tun, hast du nur Probleme. Der kommt, der mag nicht, der will das nicht und jeder will das nicht. Und widersteht einer dem anderen und so weiter und wird schwierig und so weiter. Und dann der Teufel stellt sich in den Weg und der macht das Übrige. Darüber will ich heute sprechen. Störe dich nicht an Widerständen, störe dich nicht an Schwierigkeiten, störe dich nicht an Kämpfen, die dir in den Weg stehen. Ich lade dich ganz herzlich ein, die nächsten Themen zu besuchen oder zu hören. Am Samstag, also morgen, werde ich das Thema haben, Gottes Segen kommt immer von oben, was auch immer ist. Alles, was nicht von oben kommt, ist nicht von Gott. Alles, was nicht von oben kommt, ist nicht vom Heiligen Geist. Aber woher weiß ich, dass es von oben kommt? Weil Gott wohnt ja in mir. So, lass uns darüber nachdenken und uns Gedanken machen. Am Sonntag, so Gott will und wir leben, werde ich über die Heilung der Seele sprechen. Es ist so wichtig, eine gesunde Seele. Das ist nicht nur seelisches Gefühl, sondern die Seele. Gott will unsere Seele heilen. Nur das als Wichtigste. Und dann am Mittwoch, ich habe ja über die Lüge des Atheismus gesprochen. Die Welt ist voller Lüge, nicht nur bei den Atheisten, auch bei Christen. Aber die Christen machen sich was vor und die spielen sich oft was vor. Denk an die Pharisäer, die tun so, als ob die Besten oder die Schärfsten in der Welt wären. Und Gott sagt, ihr Heuchler, wie ihr Schriftgelehrten, die kennen die Bibel. So, die Welt ist voller Lüge. Und dann Gottes Berufung verstehen wird am Freitag das Thema sein und verlasse die Schmalspur. Weißt du, eigentlich sollten wir den schmalen Weg gehen, die enge Pforte betreten, aber Schmalspur, dann als Christen halt in der Schmalspur zu leben, immer eng zu denken, nee, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht erlaubt, das ist nicht der Wille Gottes und. Denkt drüber nach, kommt zu diesen Gottesdiensten, hört diese Themen an. Außerdem sind alle Themen im Internet zu hören und ich freue mich eigentlich. So viele Leute hören es im Internet und die schreiben mir immer wieder und sich bedanken und sagen, endlich sehe ich mal die Wahrheit. Bruder, man tut es sich. Segne dich, ich grüße dich und so weiter, dass du Mut hast zu predigen, das zu sagen, was unser Pfarrer oder Prediger nicht zu sagen hat. Bei uns in der Gemeinde würde sowas nie gesagt werden. Deshalb ich danke Gott, dass ich in solch einer Gemeinde sein darf, wo man in Freiheit predigen kann. So störe dich nicht an den Gegenkräften. Und ich werde Nehemia betrachten. Wenn du möchtest, kannst du das Buch Nehemia aufzuschlagen. Das ist ja im Alten Testament, Esra und dann kommt Nehemia. Nehemia war einer der ein ganz einfacher Bruder war das, ein Mundschenk vom Beruf, also nichts Außergewöhnliches, nur dass er das immer serviert hat und gedient hat dem König. Und plötzlich hat Gott zu ihm gesprochen und er war so traurig, so depressiv, dass er nichts tun kann, außer dem König Wein vorzutragen und zu servieren. Und eines Tages ist er so traurig, so depressiv, so niedergeschlagen, dann fragt ihn der König, sag mal, Nehemia, was ist mit dir los? Mit dir stimmt was nicht. Dann sagt er, ja, ich kann nicht lachen. Mein Volk, die Stadt, meine Heimat, Jerusalem, wo ich herkomme, liegt in Schutt und Asche und ich muss hier dir servieren. Es geht mir gegen den Strich. Hat es nicht gesagt, aber es hat sich so gefühlt und das war, was er sich auch gedacht hat. Und dann hat der König ihm Autorität und Vollmacht gegeben, geh nach Jerusalem, mach, was du denkst, bau das Richtige, du kriegst auch Geld von mir. Und als er das anfing, zuerst einmal der Kreisvorsteher, der Chef der Gegend, der war sogar zuvorkommen und sagte, schön Nehemia, dass du das machst und wollte ihn unterstützen und mit ihm sein und dann hinterher hat er ihm Schwierigkeiten über Schwierigkeiten gemacht. Ich werde nebenbei, während ich so diese Nehemia betrachte und wie Gott einen Menschen führt und wie Gott einen Menschen segnet, werde ich auch versuchen rüberzubringen, wie es heute manchmal geht und was du heute tun kannst, um ja, diesen Widerwärtigkeiten zu widerstehen. Nehemia traf sechsfache Opposition hier. Seine Arbeit sollte verhindert werden. Es sollte gar nicht Jerusalem aufgebaut werden. Der Teufel hat kein Interesse, dass Gemeinde stark ist, dass Jerusalem stark ist, dass Jerusalem gesegnet ist. Der Teufel hat kein Interesse, dass Gottes Kinder vorwärts gehen, dass Gottes Kinder Sieg haben, dass Gottes Kinder Fortschritte machen. Der Teufel hat nicht daran Interesse. Nur nebenbei. Denk nur an Isaac. Der Isaac hat Brunnen gegraben und immer wieder haben die Philister diese Brunnen zugeschüttet. Weißt du, da musst du Geduld haben. Da musst du Ausdauer haben. Wenn du Gott dienst, es geht nicht einfach, ich diene dem Herrn und alle sind mit mir einverstanden. Die wenigsten sind mit dir einverstanden, wenn du Gott dienst. Und normalerweise wenigstens der Teufel. So auch dem Isaac ging es nicht besser. Die Brunnen wurden ständig zugeschüttet. Der Feind versucht auch beim Nehemia den Wiederaufbau Jerusalems zu verhindern, wo er nur kann. Der Teufel versucht bei dir den Glauben zu zerstören, wo er nur kann. Da schickt er Leute, meistens sind das super fromme, religiöse Menschen, die angeblich den Herrgott lieben und so weiter. Und die versuchen, diese fromme Feuerwehr versucht dir das Feuer zu löschen. Nebenbei. So, der Teufel möchte dir den Segen rauben, dich blockieren, dich von dem Segen abhalten, deine Segnungen zerstören, dass du ja kein Wasser hast, dass Jerusalem keine Mauer hat. Der Feind will dich stören. Und hier am Beispiel Nehemia. Er tut es zuerst mal so, da kommt dieser Sanballat, der denkt, ja, ich habe Mitleid mit dir, euch, ihr armen Juden, ihr armen Israeliten, ihr tut mir so herzlich leid. Und der Teufel arbeitet immer mit Mitleid. Mit Mitleid. Ihr tut mir so herzlich leid, was eure Situation hier ist. Ich verstehe euch. Und da beginnt er sich um die Leute zu kümmern und ihnen ein bisschen zu helfen. Und sieht es so aus, als wenn er sich interessieren würde für sie. Als wenn er so selbstlos wäre, sich aufopfern würde. Passt auf Menschen, die so schleimen, so scheinheilig sind, so nett und so lieb sind. Diese Leute sind die gefährlichsten Menschen. Die werden den Spieß umdrehen nachher und ihr in den Rücken stecken. Pass auf. Weißt du, der Teufel versucht zu bluffen. Versucht erst auf die nette, süße Art. Und dann erst kommt der mit der Fratze. So dieser Widersacher, dieser Boss der Gegend, der war der Chef der Gegend, der belügt. Er macht was vor. Und du glaubst, oder der Nehemia wusste schon, das kann nicht gut gehen. Der hätte schon längst die Stadt aufbauen können, wenn er wollte oder gewollt hätte. Aber nein, er hat es nicht getan. So, und dann, wenn du Nein sagst, dann wirst du der Böse sein. Dann wird er gegen dich angehen. Dann wird er gegen dich alles in Bewegung setzen, alle Register ziehen. Dann wird er dich zerstören und dann wird er dich versuchen zu behindern. Der Feind ist so und tut so, als er dir helfen würde. Aber er will dich kaufen. Er will, dass du den kleinen Finger gibst, dass du sein Sklave wirst, von ihm abhängig wirst, auf ihn hörst, ihn ernst nimmst. Das will der Feind. Also pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Herz, was du glaubst. Und jetzt deshalb, pass auf, wir leben in einer gefährlichen Welt, die so verlogen ist. Ich habe gestern oder die Tage über den Atheismus gesprochen, aber das ist nur eine Sorte von Leuten. Die Welt ist voller Lügner. Der Teufel kommt als Engel des Lichts. So, er benutzt deine guten Absichten. Der Feind trauert mit, ach, du tust mir so leid, du tust mir so leid. Ich bedauere dich, dass Jerusalem so arm ist, dass Jerusalem so am Boden liegt, dass Jerusalem keinen Fortschritt macht. Der bedauert dich, dass du keine Arbeit hast, keine Wohnung hast, dass du so krank bist, dass die Ärzte dir nicht helfen können. Weißt du, der bedauert dich. Deine angeblichen Freunde, sie sind nicht ehrlich. Bevor du einen Freund dir suchst und dir jemanden zum Freund machst, pass auf. Das kann ich nur sagen, pass auf. Dann wirst du eines Tages aufwachen und sagen, an wem bin ich da geraten? Und dann ist es meistens zu spät, wenn du es merkst. Weißt du, die Freunde sind ganz nette, liebe Menschen, für die musst du nachher beten, wie der Hiob. Der Hiob hat auch so Freunde gehabt, die kamen zu ihm, zu 7 Tage nichts gesprochen. Und dann am 8. Tag fingen sie an, ihn zu kritisieren, ihn schlecht zu machen. Satan wird dich eines Tages blamieren, was es auch immer ist. Er legt dich immer wieder rein, kommt zu dir wie Polizist, als dein Freund und Helfer, und dann legt er die Handschellen dir an. Und dann kannst du nachher gucken. Weißt du, es gibt ganz wenige Freunde. Und ein guter Freund, den ich dir empfehlen kann von ganzem Herzen, das ist Jesus Christus. Suche ihn, er ist ein guter Freund, aber alle anderen weiß ich nicht. bin gar nicht so sicher. Menschen bleiben Menschen. Menschen sind Lügner, alle miteinander. In aller Liebe. Ich habe euch auch lieb. Aber wie gesagt, wem darfst du heute vertrauen? Angenommen, du musst fliehen und dich verstecken. So Kirchenasyl. In welche Kirche würdest du gehen und Asyl suchen? Weißt du, die liefen dich ans Messer. Die werden dich ans Messer liefern. Weißt du, wenn die Polizei kommt nachher und so weiter. Ich weiß, ich habe ein paar Mal Leuten Kirchenasyl gegeben. Und ich weiß, wie das ist, wie hart das ist. Die bedrängen dich, dann nehmen sich in Zwangshaft, verstehst du, und erpressen dich. Dann kommst du ins Gefängnis für dir. Und wie viele Leute in deiner Umgebung hast du, die bereit sind, für dich zu sterben, die bereit sind, für dich ins Gefängnis zu gehen? Sei ehrlich, denk drüber nach. Denk drüber nach. So, es gibt so viele falsche Freunde, mehr als du glaubst. Und die bringen dich dann hinterher in dein Unglück und verraten dich. Guck mal, der Judas hat Jesus verraten. Auch ein guter Freund. Der kriegt sogar den Kuss und taucht in die Schüssel mit dem Herrn Jesus. Es ist gefährlich, sagt uns die Bibel, in die Hände der Menschen zu fallen. In die Hände von Organisationen zu fallen. In die Hände von irgendwelchen Parteien zu fallen. Sei vorsichtig. Du siehst, wenn du die Parteien anguckst, wie schnell sie die Leute fallen lassen. Hat der Mose seine Pflicht getan, kann er gehen. Nehemia wurde so freundlich empfangen. Hüte dich vor Menschen. Ich sage dir frei weg, ich kenne schon die Menschen seit mehr als 60 Jahren. Verstehst du, nur meine Mutter war gut zu mir. Verstehst du, die anderen weiß ich nicht, ob sie so gut zu mir waren. Nur meine Mutter hat sich um mich gekümmert und sich Gedanken gemacht. Und alle anderen, die haben mich missbraucht, mich gebraucht und Nutzen aus mir gezogen. Haben gut von mir geredet und sobald ich nicht mehr ihnen zugestimmt habe und nicht einverstanden war, dann haben sie gegen mich gekämpft. Auch in der Seelsorge, weißt du, du hast Leute beraten, du hast Leuten gedient, du hast gute Ratschläge gebracht. Und ich habe einen Fall in Heilbronn gehabt, ich habe jemanden gut beraten, den Menschen geholfen und habe gedacht, das ist ein guter Ratschlag. Das wäre froh, wenn mein Pastor mir das gesagt hätte. Was machen Sie? Die gehen sogar vor das Gericht und klagen einen an. Der hat mir das geraten. Das, weißt du? Zuerst loben sie dich und schmeicheln und heben dich in den siebten Himmel und dann schlachten sie dich, diese netten Leute. Dann lachen sie über dich, so wie beim Nehemia in dieser Geschichte. Dann verachten sie dich. Deshalb versuche auch Leuten nicht zu dienen groß. Man sollte den Leuten dienen, man sollte hilfsbereit sein, man sollte barmherzig sein, man sollte Mitleid haben. Das ist alles wahr. Aber wenn du das zu viel bist, du schaufelst dein eigenes Grab. Weißt du, dann plötzlich drehen sie den Spieß gegen dich und sagen, ja, der hat mir das ja empfohlen. Und dann beleidigen sie dich noch womöglich, kränken sie dich und behandeln dich als den größten, schlimmsten Feind. Wenn du nicht nach ihrer Pfeife tanzt und nicht das tust, was sie dir sagen. Ja, manche gucken ganz entsetzt und enttäuscht mich an und schockiert mich an. Aber das ist die Wahrheit, was ich dir sage, weil ich die Menschen kenne inzwischen und ich bin vorsichtig. Erzähl nicht allen Leuten, was du tust und was du machst und wo du herkommst und was deine Geschichte ist und wie der liebe Gott dich geführt hat und was der Herr zu dir gesagt hat und was er dir offenbart hat. Die schlachten das alles aus. So, wenn du nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzt und tust, was sie dir sagen, dann werden sie deinen Kopf fordern. Guck mal, das ist Johannes der Täufer in der Bibel. Der Herodes hörte ihn gern, der mochte ihn. Der hat immer die Wahrheit gesagt, weißt du, so ehrlich, so aufrichtig. Herodes, das ist nicht richtig, was du machst. Aber dann, früher oder später, hat er den Kopf von Herodes sich geholt und dann auf dem Tablett servieren lassen. So, Menschen sind sehr falsch, unaufrichtig, auch wenn sie angeblich bekehrt sind. Wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Fromme, der hohe Priester, also der supergeistlichste vom ganz Judäa. Wir werden dann plötzlich mit allen Mitteln bekämpft, so wie dieser Nehemia. Wenn du dann zum Beispiel den Gottlosen, den Halberlösten, den Lauen und Trägen nicht mitmachst, dann verschwören sie sich gegen dich, dann machen sie eine Partei, eine Kirche gegen dich, dann gehen sie auf die Barrikaden gegen dich, die verteufeln dich dann, beschimpfen dich und werfen dir Intoleranz vor. Du hast kein Verständnis für die armen Leute. Ja. Ich kenne diese Geschichte, auch hier in unserer Gemeinde, hier. Weißt du, da, wenn du den Leuten nicht so hilfst, wie die denken, oder sie so behandelst, wie die Leute gerne möchten, dann, ja, dann regen sie sich auf, schmeißen alles hin, hauen ab, schlagen die Tür dir vor die Nase zu. Alles hier schon erlebt. Alles hier schon erlebt. Ich sag dir die Wahrheit. Ich weiß, wovon ich spreche. Deshalb sei nicht zu nett und nicht zu freundlich. Geh deinen Weg geradeaus. Tu das, was Gott dir gesagt hat und kümmere dich nicht so viel um die Menschen. Viele sind es gar nicht wert, in aller Liebe. Viele haben es gar nicht verdient, dass du dich um diese Leute kümmerst. Und du musst fragen, warum sind sie krank, warum sind sie blind, warum sind sie taub, warum sind sie blöd? Was ist der Grund? Verstehst du, was ist der Grund? Hätten sie Gott gehorcht, wären sie gar nicht so weit gekommen. Aber die haben nicht auf die Stimme des Herrn gehorcht. Und die horchen auf deine Stimme auch nicht. Und wenn du dann ehrlich nachfragst, und ich denke hier an einen bestimmten Fall, diese Person ist schon zu vielen Leuten gelaufen, so viele Ratschläge bekommen, so viele gute Ratschläge bekommen und keinen einzigen Ratschlag erfüllt und getan. So, diese scheinheiligen Freunde kämpfen später gegen Nehemia. Diese Samariter da, die sind so ein Mischvolk, die nur profitieren wollen, die nur ihren Vorteil suchen, die nur an der Macht sich halten möchten, die machen dir Schwierigkeiten. Und die Schwierigkeiten hast du nachher hinterher. Und sie drehen dir den Spieß um und verschwören sie gegen dich und fügen dir Schaden zu. Sie verbreiten nachher Lügen. Ja, der Pastor macht das, der hilft den Leuten nicht. Der kümmert sich nicht um Menschen. Ich möchte sagen, du, wenn sich alle so wenigstens so viel sich um die Leute gekümmert hätten, wie ich mich im Laufe der Jahre gekümmert habe. Weißt du, den Leuten gedient, den Leuten nachgegangen, die Leute getauft, die Leute getraut, die Leute gesegnet und was weiß ich, den Leuten gedient. Ja, ich habe so viel für die Leute getan. Und wo sind sie alle? Was haben sie alles daraus gemacht? Weißt du, die kennen dich nicht mehr, die grüßen dich nicht mehr. Ich erlebe das immer wieder. Da gehen sie auf die andere Straßenseite, wenn sie dich sehen. Das sind die netten Freunde, denen du geholfen hast eines Tages oder irgendwann mal. Hüte dich vor den falschen Freunden, die sich so anbiedern und die so schmeicheln und so nett sind und so lieb machen und so weiter. Weißt du, deine Freunde musst du dir selber raussuchen. Und die müssen sich bewähren. Freunde, die müssen zuerst mal solche Menschen sein. Paulus sagt, der hat seinen Kopf für mich hingehalten. Das sind Menschen, die den Kopf für dich hinhalten. Auf die kannst du dich verlassen. Aber die wenigsten, die halten nicht mal einen Finger für dich hin. Aber die von wegen deinem Kopf. Das kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Geh deinen eigenen Weg. Weißt du, da wirst du Egoist. Du wirst Egoist. Automatisch. Und ist vielleicht gar nicht mal das Verkehrteste, dass du Egoist wirst. Weißt du, zuerst fördern sie dich. Zuerst sagen, ich unterstütze dich, ich bin für dich. Bruder, mach das, mach das. Und dann irgendwas kommt dazwischen. Und dann sagen sie, ich kann dir nicht helfen. Beim besten Willen. Verstehst du, aber die haben dich da reingeschoben. Dich dann motiviert und plötzlich sitzt du da drin. So, geh deinen Weg. Gott muss dir zeigen und dir sagen, dass du das und das tust. Und er muss dich dann unterstützen. Und wenn es vom Herrn kommt, dann brauchst du diese Leute gar nicht. In aller Liebe. Dann wird der Herr dich versorgen, dann wird der Herr dich tragen, dann wird der Herr dich halten. Er hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es auch vollenden. Warte mal ab. Wenn du deine Freunde kennenlernen möchtest, warte ab, bis mal eine Krise kommt. Bis alles mal durcheinander ist. Bis die dich kreuzigen. Warte mal ab. Dann siehst du, wer zu dir steht. Dann siehst du, wer noch nach Golgatha kommt und bei deiner Beerdigung ist. Verstehst? Dann merkst du deine echten, wahren Freunde in Christus. Warte die ersten Spannungen ab. Plötzlich werden sie die Unterstellungen dann anfertigen, dann dich verklagen, die werden sogar dich ins Gericht bringen und als Zeugen aussagen, ich hab's gehört, er hat gesagt, schau den Herrn Jesus an, wie viele solche Zeugen er hatte, falsche Zeugen hatten. Dir geht es nicht besser wie Jesus Christus. Und wie viele Freunde hat Jesus noch gehabt am Kreuz? Wie viele? Eine ganze Menge. Tausende hat er gespeist, Tausende hat er geheilt, Tausende hat er befreit, Tausende hat er gereinigt vom Aussatz und was weiß ich. Und wie viele waren dabei? Die hast du an einer Hand abzählen können. Nur die Mutter Maria und der Johannes und vielleicht noch ein paar andere. Aber das ist auch alles gewesen. So, warte mal ab. Plötzlich kommen sie, diese angeblichen Heiligen. Die sind gar nicht so heilig, so fromm, so selig. Weißt du, die tun so. Ich bin für dich, Pastor. Ich spreche von meiner Seite, von meiner Person. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, wie bei manchen Christen aussieht. Verstehst du, sie haben sich auf Menschen verlassen und sie sind jetzt von allen Geistern verlassen. Von diesen angeblichen Heiligen, die dich da so gefördert haben, dich unterstützt haben, dich motiviert haben. Wo sind sie? Wo sind sie, die bei dir geblieben sind. Weißt du, wären sie von Gott geschickt gewesen, hättest du von Gott sie gehabt, dann wären sie bei dir geblieben. Aber sie waren nicht von Gott. Der Teufel hat sie manchmal infiltriert. Und das war auch hier bei Nehemia so. Sind innerlich nicht für dich. Sie wollen nur an dir profitieren, an dir verdienen, von dir was haben. Aber sie sind innerlich nicht verändert worden. Sie sind mit dir nicht durchs Feuer gegangen und sie gehen auch mit dir nicht mehr durchs Feuer. Sie werden dich auch nicht begleiten bis zum Schluss. So, sie sagen es, sie beteuern, ja, ich werde sogar für dich sterben. Schau doch auch sogar die Jünger Jesu, Thomas und Petrus. Auch wenn dich alle verlassen, ich bleibe bei dir. Und wer war der Erste, der sich öffentlich von Jesus distanziert hat? Unser Freund Petrus. Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Hör auf, lass mich bitte in Ruhe. Ja, und der Thomas, der ist auch weg gewesen. Der hat auch ganz laut gesprochen. Und wenn dich alle verlassen, ich bleibe für dich. Wenn du mit Gott ernst machst, da ist niemand von denen da, die hinter dir stehen. Da musst du allein deinen Weg gehen. Da musst du allein den guten Kampf kämpfen. Da musst du allein beten, allein ringen, allein auf Gott dich stützen, allein dich auf Gott verlassen. Die haben kein Interesse an dir. Lies Nehemia 4, Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Diese Verse betrachte ich jetzt im Augenblick. Das ist dieser Sanballat, ein angeblicher Freund. Ach, ich bin für dich, Nehemia, Gott hat dich geschickt. Du hast den Ruf Gottes gehört, du hast die Stimme Gottes gehört. Verstehst du, wie scheinheilig der tut? Lies mal diese Geschichte, Nehemia 4 und folgende Verse. Und als dann Nehemia anfing, nicht das zu tun, was der Sanballat sagte, da wurde er bösartig, begann zu spotten, ihn lächerlich zu machen, wurde sogar wütend auf ihn. Und du kennst diesen Sanballat gar nicht mehr wieder, wie was für eine Fratze der da zeigt. Verstehst du, dieser Fromme? Verstehst du, er wird der größte Widerständler, der dem Nehemias in den Weg steht. Solche Leute kannst du nicht gebrauchen. Deshalb befreunde dich nicht mit den Falschen, leg dich nicht mit Falschen an. Es laufen so viele Sanballats rum. Laufen so viele Sanballats in deinem Berufsleben, in deiner Familie, mit Umkreis und so weiter. Sanballat war ein einflussreicher Samariter. Er wollte mithelfen und mitbauen an Jerusalems Mauer. Und dann, als er nicht das erreichen konnte, was er wollte, dann wurde er der größte Widersacher, der größte Feind, versucht zu verhindern, wo er nur kann. Und ich will dir eines sagen. Es gibt Leute, die nicht der liebe Gott schickt, sondern der Teufel und die Hölle. Es gibt Leute, die der Teufel schickt und die sind so raffiniert, die kommen so schmeichelhaft, so süß, so nett, sind vom Teufel inspiriert. Sie sehen sehr lieb aus, sie bringen sogar die Ziegelsteine. Die sagen, ich helfe dir, sogar die Arbeiter. Die wollen dich kaufen, die wollen, dass du die einstellst, dass du auf sie hörst. Meine Botschaft ist, pass auf die Schmeichler. Pass auf die Schmeichler, auf diese Schleimer, auf die Radfahrer. Weißt du, was Radfahrer ist? Nicht, wo jemand auf dem Fahrrad sitzt. Radfahrer sind Leute, die so bei dir erzählen über irgendjemand anderen. Das sind die Radfahrer. Und die erzählen heute von jemand anders über dich und morgen werden sie von dir und über dich an andere erzählen und dich verkaufen. Pass auf, die dir immer nur gut zureden. Weißt du, du brauchst Leute um dich herum. Du brauchst Menschen, die ehrlich und aufrichtig sind. Aber du musst der liebe Gott dir schicken. Der Nehemia hat einen bekommen. Das war der Esra, ein Schriftgelehrter. Der wurde von Gott an seine Seite gestellt. Und der hat den Esra ermutigt. Dann war noch ein Obadja da, der auch noch prophezeit hat und so weiter. Aber jeder hat für sich Gott gedient. Auf seine Art. Aber so dieser Sanballat, der will dich nur benutzen. Auf deinen Rücken Erfolg haben, auf deine Kosten berühmt werden, deine Stimme, auf deine Fähigkeit, was du da kannst, verstehst du, er will das vermarkten alles. Sanballat war eine Autorität in Samaria, der einfach ja dort viel zu sagen hatte und der wollte auch jetzt wieder was sagen. Und die Samariter haben ein Problem. Denk an Simon den Zauberer aus Samaria. Dieser Simon der Zauberer, das ist eine große Kraft. Und jetzt kommt er zu Petrus, du, ich gebe dir 500 Euro, wenn du mir die Gabe verkaufen würdest, dass ich auch, wenn ich den Menschen die Hände auflege, auch sie den Heiligen Geist bekommen. Die wollen sich nur was erkaufen. Der Teufel will sich nur erkaufen. Gib ihm die Vollmacht. Da schießt du den Zauberer noch weiter. Und da ist die ganze Gemeinde verzaubert. Sanballat wollte weiter mit seinen Tricks dienen. Der Teufel arbeitet immer mit religiösen Autoritäten. Mit Menschen, die was können, die was sind, die was haben. Denk an Jesus. Jesus wurde nicht von dem Volk verurteilt. Das Volk wurde nur aufgesetzt. Schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Der Hohe Rat war es, die Jesus ans Kreuz brachten. Dieser Sanballat, das ist eine Zeit Frieden und macht gar nichts, es verhält sich ruhig. So ist ein ganz netter Kerl. Der offenbart sich nicht sofort, ach, das ist so ein lieber Bruder in Christus, Gott segne ihn. Verstehst du? Nein. Weißt du, achte auf die, die sich friedlich verhalten. Die werden eines Tages Hörner kriegen. Die werden eines Tages, ja, ihre Stacheln hochziehen. Sanballat will am Anfang mithelfen, den Tempel und Jerusalem aufzubauen. Aber dann merkt er plötzlich, nein, der Nehemia macht seinen Weg, er baut, wie er das will, wie Gott es will, nach dem Willen Gottes. Arbeitet er, das wird zu heiß. So machen wir das nicht, Bruder. Und dann wird er dein Gegner, dein größter Widersacher. Dann steht er dir im Weg, dann blockiert er dich, dann sucht er dich zu verhindern, wo es nur geht. Es gibt Leute, es gibt Leiter, die der Teufel schickt, die so Sanballats sind. Sanballats. Das Wort gefällt mir in der Bibel. Verstehst du, Sanballats. Schau dich um. Wir haben alle so viele Sanballats um uns herum. Jeder Einzelne. Ob du Prediger bist oder einfacher Bruder, eine einfache Schwester in der Gemeinde. Schau diese Sanballats an genauer, wer das sind. So die Scheichs da, die so großzügig sind, die einfach dich fördern wollen, die zuerst mal lächeln und sagen, mach das zu Gottes mit dir, die dich segnen. Verstehst du, schau das an. Und dann eines Tages werden sie ihre Fratze zeigen und dann widerstehen sie dir, dann widersprechen sie dir, dann behindern sie dich, wo sie nur können. Dann versuchen sie verdeckt zu blockieren. Weißt du, das ist das Schlimmste, verdeckt einen zu blockieren. Ja, ich bin für dich, aber ich mache nicht mit. Weißt du, ich unterstütze dich, aber ich mache dich nicht mit. Weißt du, das sind diese versteckten Sanballats, die dann hinterher Schwierigkeiten machen und dir den Stein in den Weg legen. Sanballat, und das Interessante ist, warum Nehemia nicht mit ihm mitgearbeitet hat, der war ein Unbeschnittener. Verstehst du? Der war ein Unbeschnittener. Er war ein Unbeschnittener, was das auch immer heißt. Er war ein Unbeschnittener. Er war ein Ungeretteter. Er war ein Unerlöster. Er war nicht befreit. Er war ein Unbeschnittener. Und das sind die Widerständler, Menschen, die nicht beschnitten worden sind, die nicht geheiligt worden sind, die nicht durch die Waschmaschine der Heiligung gelaufen sind und getrocknet wurden. Das heißt, diese Leute werden Schwierigkeiten machen. Das sind diese Sanballats. Und es ist so wichtig auch heute für uns, für Gläubige, Menschen, die unbeschnitten sind, die Gott nicht geprüft hat, die nicht in der Wüste waren, die nicht durch Tiefen gegangen sind, die nicht von Gott bearbeitet worden sind. Nicht, dass sie jetzt irgendwie komisch aussehen. Nein, die müssen von Gott bearbeitet sein, beschnitten vom Herrn. Die werden eines Tages in den Weg stehen. Und du musst genau hingucken, ist der ein Beschnittener? Da musst du nicht die Hose runterziehen und den Zipfel angucken. In aller Liebe, verstehst? Weißt du, da wirst du vielleicht gar nicht so viel sehen. Ja, unbeschnitten. Wie hat er gewusst, dass der ein Unbeschnittener war? Hat er sich geoutet? Nein, das war sein Lebensstil, das war sein Charakter, das war seine Persönlichkeit. Da merkst du, der ist gar nicht erlöst, dieser Kerl. Ein Unbeschnittener. Das gilt für Schwestern genauso. Verstehst du, wir glauben nicht an äußere körperliche Beschneidung, wir glauben an die Beschneidung des Herzens. Um das geht es hier. Ist das Herz beschnitten worden? In aller Liebe. Die Unbeschnittenen sind, weißt du, das sind Leute, und ich sage dir, wer sind diese Unbeschnittenen, die von selbst kommen, die von selbst, ich habe einen Auftrag vom Herrn, ich sollte hier predigen. Vor 14 Tagen war jemand an der Tür bei mir, hat mit mir gesprochen, war zuerst in der Gemeinde, irgend so komischer Kauz, verstehst, Gott hat mich geschickt, ich glaube aus Brasilien war der Kerl sogar noch, ich habe eine Prophetie, ich sollte bei dir predigen, verstehst, aber ich habe die Prophetie nicht bekommen, verstehst, der hat eine Prophetie gehabt. Der hat vielleicht irgendwo gelesen im Internet, dass wir, ja, und er hat plötzlich hat er alles viel gewusst aus dem Internet. Er hat es herausgelesen, dass wir zusammenarbeiten mit wiedergeborenen Christen. Und er wäre auch so einer. Aber ich habe noch gar nicht gesehen, dass er wiedergeboren ist. Ich musste erst mal den Kerl kennenlernen. Aber du siehst, so kommen die Leute daher. Ich sollte am Sonntag ihn ankündigen, dass er am Sonntag hier predigt. Ja, so kam er daher, an der Tür. Unbeschnittene. Weißt du, Leute, die durch Tiefe gegangen sind, die mit dir die Hölle erlebt haben, die mit dir gelitten haben, die mit dir geblutet haben, die dein Kreuz mitgetragen haben, so wie Simon von Kyrene. Das sind Beschnittene. Die sind mit dem Blut Jesu Christi besudelt. Ja, da siehst du diese Blutspuren an ihren Leib, diese Peitschenhiebe, die haben auch was abbekommen. Ja. Plötzlich dreht ein Sandballat den Spieß um. Plötzlich kennst du gar nicht mehr wieder diesen netten Kerl. Sobald die Mauern Jerusalem, sobald du da dann anfängst zu arbeiten, sobald du etwas tust nach dem Willen Gottes, wie Gott dich geführt hat, mit den Mitteln Gottes, vielleicht so ärmlich, vielleicht nimmst du ein bisschen Stroh und mit einfachen Mitteln, aber so macht man das nicht. Nein. Du musst das tun, wie Gott dich geführt hat, wie Gott dich gezeigt hat, mit den Mitteln, die Gott dir gegeben hat. Du musst nicht mit den Mitteln von den Sambalat arbeiten. Du musst deinen Weg finden. Weißt du, der Sambalat möchte, dass du immer bei jeder Kleinigkeit ihn fragst. Herr Sambalat, was würden Sie tun? Genau das ist es. Was würden Sie tun? Und wenn du ihn nicht fragst, wird er böse, wird er ärgerlich. Denn das ist er gewöhnt, ständig, dass man ihn fragt. Sobald du etwas von dir, vom Herzen aus tust, weil du findest, das ist das Beste, das ist das Optimale so auf diese Art und Weise, dann fängt er an, dich zu verachten. Und macht dich noch lächerlich. Also dieser Dummkopf da hinten, der da arbeitet. Dann beginnt er zu lästern und zu spotten. Zieh dir durchs Kakao. Vielleicht nicht öffentlich. Er ist zu feige, öffentlich dir gegenüber das zu tun, aber dann hinterrückst auf der Straße, auf dem Parkplatz. Irgendwo auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn. Dann spricht er negativ über dich, verleumdet dich. Hast du gesehen? Hast du gehört? Hast du gemerkt? Immer hast du. Verstehst? Er will deine Aufmerksamkeit erregen, dass du das auch aufpasst, was er sieht, dass du auch siehst. Das sind die Waffen Satans. Der Teufel betätigt sich als Augenöffner. Hast du es gesehen? Hast du es gemerkt? Er kann einen nur schlecht machen. Und ins Gerede bringen. Der Teufel hat noch nie gekonnt, jemanden gut zu machen. Verstehst du? Ich habe noch nie erlebt, dass der Teufel gesagt hat, also guck mal, der Bruder macht was ganz Tolles, Halleluja. Nein, immer das Schlechte. Er macht aufmerksam die Leute auf das Schlechte. Der Teufel kann nur verteufeln, der kann nur verleumden, anklagen, verdammen. Das ist so seine Spezialitäten. Und deshalb, dieser Nehemiah hat den Sambalat gar nicht ernst genommen. Ach, lass uns reden. Ich mache, wie Gott mir aufs Herz gelegt hat, wie ich im Traum gesehen habe, wie Gott mir die Vision gegeben hat. Ich mache nach dem Willen Gottes und sein Wille geschehe. Wenn du anfängst, den Willen Gottes zu tun, Gemeinde nach dem Willen Gottes zu bauen, Gott zu dienen nach dem Willen Gottes, wenn du anfängst, nach dem Willen Gottes zu leben, schon allein zu leben, das reicht vollkommen, hast du schon Widersacher um dich herum, dann bewegen sich die Gegenkräfte und die Widerstände. Meine Botschaft ist, stör dich nicht. Geh deinen Weg mit Gott. Tu deine Arbeit, wie Gott dir gesagt hat. Mach das, was du kannst. Und was du nicht kannst, lass es bleiben. Achte nicht auf die Widerstände, die jetzt der Feind dir in den Weg stellt, wie er dich versucht zu verhindern oder zu behindern. Gehe konsequent auf dein Ziel zu. Das ist, was der Herr will. Der Tempel muss dir erst aufgebaut werden. Und wenn der Tempel mal steht, dann kommen erst die Mauern. Weißt du, nicht erst die Mauern und dann der Tempel. Oder mein Haus und mein Palast und mein Schloss und dann erst der Tempel. Nein, zuerst kommt das Haus Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. So hat Nehemia gearbeitet und so hat er gedient und gearbeitet. Zuerst das Reich Gottes, zuerst der Himmel, zuerst meine Seele, zuerst mein Geist, meine Erlösung, mein Heil. Fang an, nach deinem Heil zu trachten. Weißt du, das ist ein frommer Betbruder, eine fromme Betschwester. Und schon bist verachtet und wirst durch Kakao gezogen. Gottes Kinder und Gottes Leute machen einfach weiter. Auch wenn Widerstände kommen oder wenn sie ausbleiben, die machen weiter. Die stören sich nicht an Widerständen. Sie sind von Gott berufen, so wie ich jetzt hierher kam. Ich wollte rechtzeitig da sein und trotzdem nicht geschafft. Da war eine große Umleitung. Da muss ich, was weiß ich, fahren. Die halbe Müllerstraße wieder hochfahren. Verstehst du? Da, weil bei mir alles zu war. In aller Liebe. Weißt du, du willst was tun, aber da ist plötzlich alles zu. Du musst suchen und jetzt muss ich fragen, welcher Weg ist der beste Weg für mich, um hierher zu kommen? Da musst du ein gutes Gefühl haben. Die meisten sind in die andere Richtung gefahren. Ich bin ganz anders gefahren heute. Und trotzdem eine weite Strecke zurückgelassen und zurück hinter mir gelassen, um hierher zu kommen. Es geht nicht einfach. Du musst selber ein Gefühl entwickeln. Was ist für mich der nächste Weg? Was ist für mich das Optimalste? Was ist für mich das Beste? Was ist für mich der Wille Gottes? Gottes Leute machen weiter. Warum? Weil sie von Gott gerufen sind. Weil sie von Gott berufen sind. Und nicht von Menschen eingesetzt, sondern vom Herrn eingesetzt. Die machen weiter. Und die dienen nicht für Menschen, sondern die dienen für Gott. Der Tempel wird gebaut. Der Nehemia hat eine ganze Weile zuerst mal auf dem Herzen die Sache getragen, bevor er in die Hände nahm und die Sache anging und bevor der König ihn nach Jerusalem schickte, hat er zuerst mal im Herzen gehabt. Der weinte, war bitterlich, hat gefastet, gebetet. Weißt du, das war ein innerer Vorgang. Bevor du Gott dienst, musst du innerlich beschnitten werden. Am Herzen. Und er diente Gott und er stand unter Gottes Schutz, unter Gottes Befehl und nicht unter dem Befehl von Sambalat. Die von Gott berufen sind, sie dienen Gott, sie gehorchen ihm, sie hören auf die Menschen, sie nehmen die Menschen ernst. Ich will nicht sagen, dass wir die Menschen verachten sollen. Wir sollen alle Menschen ernst nehmen. Alle Menschen sind wichtig. Aber wir müssen nicht alles tun, was die Menschen sagen. Wir müssen selbst unseren Weg gehen. Prüfet alles und das Gute behaltet. In jedem Menschen ist was Gutes drin. Auch in den Atheisten. Auch die haben was Gescheites zu sagen. Auch die, die irgendwie komisch sind. Kinder und Narren sagen sogar die Wahrheit. Also du musst sogar auf Narren hören. Aber dann selber herausfinden, das will ich tun. Das ist von Gott. Das deckt sich mit der Stimme Gottes in meinem Herzen. Das Wort Gottes muss sich mit der Stimme Gottes decken. In meinem Herzen. So, Nehemia und die da nach Jerusalem gekommen sind, das war nur eine Handvoll Leute, die lassen sich nicht von diesem Sambalat vereinnahmen, in Anspruch nehmen, sich von ihm dort schikanieren und treiben, mach das, mach das, mach das. Der Teufel möchte dich so schnell schikanieren und dich abhängig machen von seinem Geist. So, Gott erweckt, und das Interessante ist, von Nehemia heißt es, und Gott erweckte einen Mann. Kann es auch eine Frau sein. Spielt jetzt keine Rolle. Gott benutzt beides, Mann und Frau. Bei Gott gibt es keinen Mann und Frau. Bei Gott sind sie alle Berufene, Auserwählte. Und Gott erweckte einen Mann, einen Menschen, würde ich sagen heute. Ja, Gott erweckte einen Menschen. Und damit beginnt die Geschichte Nehemias. Gott selbst gab ihm die Idee. Nicht der Sambalat, auch nicht der König. Der König hat nur die Mittel gegeben. Der König hat ihn unterstützt. Der hat gesagt, du bist mir so nett, so wertvoll, so lieb und ich möchte dir auch was tun. Nimm das Geld, wie viel du brauchst, sag, was du brauchst. Ich werde alles dir geben, dich unterstützen. Ich decke dich, ich stehe hinter dir. Der hat nämlich gespürt, der Mann ist mit Gott. Ein echter Freund war dieser König. Gott erweckte einen Mann. Wenn Gott eine Sache dir ins Herz gelegt hat, wird auch die Mittel geben, dass du die Sache zu Ende führst. Und es geht auch weiter ohne Sambalat. Dann brauchst du keinen Sambalat. Geh nach Hause und denk dir aus, was dein Sambalat ist. Verstehst du, jeder sowas, so ein Kerl. Und Nehemia wusste, ich werde mein Werk, den Auftrag Gottes auch ohne ihn vollenden. Weißt du, auch wenn es jetzt alles so viele Trümmer, der Haufe groß ist, so viele Ruinen da sind, und er begann zuerst mal die Ruinen zu beseitigen, den ganzen Haufen Steine zu beseitigen, den ganzen Schutz zuerst mal auf die Seite zu schaffen. Damit begann der Aufbau Jerusalems, und genau das ist, was Gott will. Bevor er dich segnet, du musst den Schutt in deinem Leben beseitigen. In aller Liebe. Das ist, was Gott will. Den Schutt, den ganzen Dreck aufräumen, den ganzen Ruinen. Ja, das können wir auch noch gebrauchen. Nein, wir werden was ganz Neues bauen mit Gott. Wir werden mit Gott neue Wege gehen. Wir werden mit Gott neue Entscheidungen treffen. Und wir werden ganz was anderes tun. Aber so viele Leute, die lassen sich von den Medien verführen. Die lassen sich von den Umständen verführen. Warum? Weil sie die Wahrheit nicht kennen. Weißt du, heute sagen sie so und morgen sagen sie so. Ein Mann, eine Frau, die von Gott berufen ist, die ist entschieden, die geht ihren Weg. Wir singen Sado Sunder Sing, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das Kreuz ist vor mir, die Welt ist hinter mir. Ja, entschieden. Nehemia beseitigt zuerst mal die Trümmer vom Tempel, die Trümmer von der Mauer Jerusalems und so weiter, beseitigt den Schutt, was die Zerstörung war. Weißt du, die zerstörten Dinge, die werden nicht mehr gebraucht, die müssen zuerst mal neu hergestellt werden, beseitigt werden und aufgeräumt werden. Und deshalb, bevor Gott dich segnet, du musst deine Verwüstung beseitigen in deinem Leben, was der Teufel angerichtet hat. Die Verführung. Die Gegenkämpfe kommen, weil da noch so alter Dreck da ist, vom alten Leben, vom Früher, von der alten Sünde, von den alten Fehlern. Weißt du hast Fehler gemacht, jeder Mensch macht Fehler. Aber wir müssen diese Fehler aufarbeiten. Petrus hat einen großen Fehler gemacht, er hat seinen Herrn verleugnet, hat sich übernommen. Und wie oft übernehmen wir uns? Denk doch ehrlich, sei doch ehrlich. Wir nehmen uns vor, wie Herr Jesus sagt, wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei der Gemeinde treu, ich bleibe bei dir. Und dann kommt irgendwie eine Laus, läuft dir über die Leber. Und dann hat man dich gesehen. So, die ganzen Fehlverhalten. Hast du mich lieb? Fragt der Jesus in Petrus. Peter, hast du mich lieb? Wie gefällt diese Frage? Zuerst müssen die bösen Mächte beseitigt werden. Der ganze Schutt, die bösen Gedanken, die Kränkungen. Weißt du, niemand kann Gott dienen, wenn er gekränkt ist. Und so viele Christen sind gekränkt. Von anderen Christen, von Nachbarn, so wie dieser Sambalat hier. Das war ein Nachbar, ein Samariter, verstehst du, der wohnte nebenan auf der anderen Straßenseite, gekränkt. Wir müssen diese ganzen negativen Gedanken, negativen Einstellungen beseitigen in unserem Leben, diese bösen Gefühle. Ja, da sind so viele negativen Gefühle. Also weißt du, der gefällt mir schon, aber seine Nase ist ein bisschen komisch. Weißt du, der ist nett und lieb, der macht gut seine Arbeit, aber der predigt zu lang. Ja, ihr könnt euch Lieder singen, was die Leute so alles erzählen und was die Leute machen. Aber ist egal, ich mache meine Arbeit. Ich möchte Gott gefallen und eines Tages muss ich vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Hast du wirklich das gesagt, was du sagen solltest? Weißt du, das ist manchmal hart. Manchmal mache ich meine Predigt zu Ende und habe gesagt, Mensch, noch 20 Seiten hätte ich predigen sollen und das habe ich nicht gesagt. Und dann muss ich das aufschieben fürs nächste Mal. Und dann irgendwo einbauen und noch irgendwo weiter das bringen. Weißt du, ich komme manchmal nach Hause und ich bin manchmal traurig. Das hätte es noch sagen können. Und das hätte es noch sagen können. Und das hätte es noch sagen können. Und das passt auch noch dazu. Gott hat die Welt auch nicht an einem Tag geschaffen. Und das tröstet mich. Weißt du, er hat 6 Tage, 7 Tage gebraucht, um Feierabend zu machen. So, bevor Gott uns segnet und so weiter, musst du von dem Übel erlöst werden, dass du nicht alles kannst, dass du kein Perfektionist bist. Wir möchten alle Perfektionisten sein, alles komplett machen. Und dann werden wir krank, wenn wir das nicht erreichen. Weißt du, du musst ehrlich sagen, ich kann nicht alles. Und wir müssen zugeben, dass wir nicht alles können und nicht alles müssen. Und das stört den Sambalat. Weißt du, der möchte so alles perfekt machen, alles gut machen, allen gefallen, damit er nach Persien dann einen Report schicken kann. Denn Nehemia kam und hat wunderbar gearbeitet. Der hat perfekt seine Arbeit ausgeführt. Denn der war auch nur ein Vasal von diesem König von Persien. Verstehst du, und musste immer Bericht schreiben, was ist da passiert. Also wissen Sie, hören Sie, Majestät, was der Nehemia macht. Der übertreibt das alles. Ja. Wäre sein Report gewesen. Aber zuerst einmal, bevor Gott uns segnet, muss der ganze Haufen Steine beseitigt werden. Steine, was sind das? Steine des Ärgernisses, worüber du dich geärgert hast. Oder ich, oder jemand anders. Steine des Anstoßes. Weißt du, wir müssen diese Steine beseitigen. Als die Frauen zum Ostergrab gehen oder zum Grab gehen am Ostern, dann fragen sie sich, wer wird diesen Stein uns wegwälzen? Verstehst du? Der Stein muss zuerst weggewälzt werden, damit du begreifst, dass er wirklich auferstanden ist, dass er lebt. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Und da müssen eine ganze Menge Steine weggewälzt werden in unserem Leben, bevor der liebe Gott uns segnet. Weißt du, Steine, das sind Zeugen aus der Vergangenheit, alte Realitäten, deine Erziehung, deine Ärgernisse, deine alten Sünden von früher, deine alten Fehler, was auch immer ist, die müssen aus dem Weg geräumt werden. Und nur dann kannst du weitergehen und weitermachen und weiterwachsen. Nur dann. kann es mit dir weitergehen. Und das tat der Nehemia. Zuerst mal alles aufräumen, alles auf Seite schaffen, alles in Ordnung bringen. Viele Menschen sind geistlich Behinderte. Warum? Und wundern sich, warum passiert mit mir nichts? Die beten, die fasten, die tun, die sind im Gottesdienst, die gehen auf die Straße, die missionieren. Warum ist das in meinem Leben nicht so, wie der liebe Gott will? Warum? Das sind Hindernisse, die doch den Segen Gottes blockieren. Das sind Steine im Weg, die beseitigt werden müssen, was den Segen blockiert und fließt. Da ist das Rohr verkalkt. Da kommt nichts durch. Da muss zuerst mal durchgefräst werden. Ja, und dann fließt wieder der Segen Gottes. Da sind noch so viele Blockaden aus der Vergangenheit. Da ist so viel geistliche Vermischung bei den Samaritern speziell. Jetzt verschießt, hat man von dem was und von dem was, von der Esoterik was, von den Spiritisten was, von den Katholiken was, von den Protestanten was, von den Pfingstler was, von der Heilsarmee was. Ja, und von jedem etwas. Und Gott kann dieses Mischmasch nicht segnen. Gott will, dass wir rein sind, dass wir geheiligt sind, dass wir nach seiner Art und Weise leben und laufen. Das sind so viele Blockaden aus der Vergangenheit. Deshalb sind so viele Christen behindert, geistlich. Da tut es keinen Druck, da kommt nichts durch. Da ist so viel Fleischliches, so viel Seelisches. Durch die Erziehung, ich kann nicht anders, ich kann nicht über meinen Schatten springen, das bin ich. Verstehst du, das bin ich. Und dann kommen sie und, ich kenne doch die lieben Christen. Weißt du, wenn es gut geht, oh, der Heilige Geist hat mir geholfen. Verstehst du, wenn es mal schlecht ist, dann der Teufel war wieder da. Wir haben in Süddeutschland einen lieben Bruder gehabt, der hat ab und zu mal bei uns Bibelstunde gehalten. Und damals hatte noch so einen kleinen, ich weiß nicht, was das war, also ein billiges Auto gewesen, wo man die Bremse mit Seile noch, die gingen uns zur Seilbremse. Und da kommt der Fährte und dann läuft ein Hase über den Weg und er überfährt den Hasen. Und dann kommt er am nächsten Sonntag in der Gemeinde und sagt, Geschwister, Gott war so gut. Ich habe den Hasen überfahren und mir, weißt du, jetzt haben wir Fleisch wieder zu essen und Gott hat uns so gesegnet, Lob und Dank, der hat uns den Hasen gegeben. Weißt du, der hat den Hasen überfahren. Ein paar Tage später fährt er die gleiche Strecke, läuft ein anderer Hase, wahrscheinlich der ist die Frau oder der Mann vom Hasen. Und den überfährt er auch, aber anstatt, dass er jetzt den Hasen kriegt oder holt, fährt er in den Graben. Und dann sagt er, stellt euch mal vor, letzten Sonntag, als ich zu euch wollte, da habe ich den Hasen überfahren, genau an der gleichen Stelle, so sehe ich heute noch, wie der Bruder predigt, Otto hieß er, an der gleichen Stelle, und weißt du, und den Hasen hat der Teufel mir geschickt. Zuerst war der liebe Gott, der den Hasen geschickt hat, und das nächste Mal war der Teufel. Nein, wir sollen beides. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und nicht immer alles dem Teufel zuschreiben und nicht alles dem Heiligen Geist zuschreiben. Lasst uns mit diesem Blödsinn aufhören. Das ist Blödsinn. So frei wie ich bin. Weißt du, es kommt vom Herrn, wie der Herr es zulässt. Und wir sollen einfach dankbar sein. Aber da sind so viele Blockaden, so viele Vermischungen, so viele falsche Motivationen. Viele sind versaut. Und ich muss es ehrlich sagen, tut mir leid. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt. Viele, die zu uns in Gottesdienst kommen. Ich weiß, als ich das erste Mal Billy eingeladen habe, habe ich eine Annonce in der Esoteriker-Zeitschrift aufgegeben. Heilungsgottesdienste, Billy Smith aus USA. Übrigens, der kommt auch vom 19. bis 25. September. So, habe ich aufgegeben, so eine Annonce. Und da waren so viele Esoteriker. Von Bruno Gröning-Kreis und was weiß ich, wo die alle aus dem Gebüsch kamen. Aus welchem Gebüsch. Weißt du, die kamen. Und das war erstaunlich. Und diese sind dann her bei uns in der Gemeinde gekommen. Und die sind getauft worden, die sind Christen geworden. Aber die haben das ganze Zeug mitgebracht. Diese Bruno Gröning-Ideen und die, was weiß ich, von Esoterik, von diesen ganzen Blümchen und Blüten und welchen Wässerchen auch immer. Da stehst du mit Steine. Die kamen sogar mit Steinen in der Tasche sogar. Nicht um zu steinigen, um gesegnet zu werden. Weißt du, ich kenne doch die ganzen Blödeleien. Gott segne die Menschen. Ich verdamme die Esoteriker nicht. Die Esoteriker suchen nach der Wahrheit. Die suchen nach der Wahrheit. Aber die wissen nicht, dass Jesus die Wahrheit ist. Und dass man keine Steine braucht, um Gott zu finden. Und keine Sterne braucht. Und keinen Horoskop braucht. Ich kenne Leute, die gehen zum Friseur nach dem Horoskop. Verstehst du? Also dieser Tag, der Mond steht nicht so gut, verstehst du? Und dann gehen wir nicht zum Friseur. Da schneidet zu viel weg. Oh, komm, Gott segne diese Menschen. Und manche müssen geheilt werden. Weißt du? Und deshalb, du kannst nicht das Gute und das Schlechte miteinander zu vermischen. Ich habe nur erzählt, irgendjemand mal so ganz beiläufig, das war noch in Frankfurt Oder, dann bringt sie mir so einen Teppich, sagte, ich habe so einen gesegneten Teppich, das musst du dir unter das Bett legen, dann wird es gut mit dir oder mit meiner Frau. Weißt du? Oh. Und der Teufel versucht zu vermischen, das Gute und das Schlechte. So viele sind versaut von falschen Lehren, von falschen Ansichten, von falschen Religionen. Und ich bin ehrlich, die meisten Christen, die zu uns kommen, die müssen zuerst mal in die Quarantäne. Schade, dass ich sowas nicht habe, vielleicht dieses Zimmer werde ich umbauen. Weißt du, da müssen sie eingesperrt werden. So, jetzt box dich durch, die Gummizelle. Ja, in die Quarantäne, du weißt gar nicht. Weißt du, so, du musst diese kalte Dusche erleben, diese Cold Turkey. Weißt du, du musst so entwöhnt werden, entzogen werden, wie die Rauschgiftigen. Oder wie ein Alkoholiker. Die müssen entwöhnt werden von dem ganzen alten Zeug. Und das ist nicht so einfach. Als ich den ersten Entzug mit einem Mädchen machte, Gritke hieße, in Stuttgart war das, du, die hat meinen Uhu-Tube rausgesaugt. Verstehst du, die hat alles erwischt. Ich wusste gar nicht, dass man alles verstecken muss vor diesen Leuten. Weißt du, und dann haben sie Rasierklinge, fingen an, sich da aufzuschneiden und sich zu kratzen. Ist nicht einfach, so Entzug. Ich dachte, das könnte ich zu Hause machen. Und dann bin ich so weit gegangen, dass ich sogar schriftlich dann einen Vertrag gemacht habe, denn du kommst ja gleich ins Gefängnis, wenn du die Leute vergewaltigst. Und dann habe ich unterschrieben, und Pastor Matute, sie dürfen alles mit mir machen, was sie wollen, ich möchte frei werden von Rauschgift. Dann habe ich wenn sie auf die Toilette ging, durfte die Tür nicht zumachen. Die durfte nur die christliche Musik hören, verstehst du? Und wir haben die Bibel die ganze Zeit gelesen. 3-4 Tage lang. Und dann endlich war sie frei. Und dann ging es noch weiter. Die ist nicht frei geworden, so von heute auf morgen. Weißt du, und dann musst du aufpassen, wo sie hingeht. Dann muss ich sogar aufs Land bringen. Verstehst du? Wo sie überhaupt nicht nach Stuttgart mehr kommt. Kein Kontakt mehr zu ihren alten Kumpels. Verstehst du? Das ist Befreiung. Befreiung ist eine harte Arbeit. Harte Arbeit an sich selbst zuerst einmal. Und weh dem, der das machen muss. Das geschieht. Und wir haben das in Schichtdienst gemacht. In Schichtdienst. Um Leute, dass sie entzogen werden vom negativen Denken. Das geht nicht so schnell, vom negativen Denken erlöst zu werden. Das ist furchtbar. Vom negativen Reden noch schlimmer. Weißt du, manche haben eine ganz richtige lockere Zunge. Sind Zungenredner. Ja, eine entzündete Zunge haben die Leute. Die reden, dann weißt du, von dem und von jenem und von dem anderen und von dem Xelt da hinten. Verstehst du, da reden sie. Sie haben für alles zu kritisieren. Dann sind Rebellen, die ständig rebellieren. Dann haben sie falsche Vorstellungen, sehen ständig den Teufel mit der Fratze hinter ihnen her. In aller Liebe. Verstehst du, die müssen zuerst mal entseucht werden. In die Quarantäne. Komm, vergiss den Teufel, für dich gibt's keinen Teufel. Jesus ist gekommen und hat gesiegt, den Teufel in den Kopf zertreten, der hat nichts zu melden. Jesus ist Sieger. Das ist aber, die Leute, die spielen nur, die wollen Mitleid haben. Ach, die arme Schwester, der arme Bruder. Ja, die wollen nur dein Mitleid. Und dann fallen viele Christen rein. Ja, ich werde dir helfen, ich sorge für dich. Und dann, hier hast du einen Becher kalten Wassers. Die denken, sie würden Gott dienen. Weißt du, was man den Leuten geben sollte? Eine Watschen. Dass die aufwachen. Verstehst du, die meisten, die wachen gar nicht auf. Und deshalb, ich sage euch eines, wir dienen manchmal mehr dem Teufel, als wir denken. Ich habe mal für anonyme Alkoholiker gearbeitet oder versucht, die zu unterstützen und Leute dorthin gebracht, anonyme Alkoholiker. Weil wir viele Alkoholiker hatten und wir wollten den Leuten helfen. Ich konnte nicht auf nur, wir haben uns auf die Drogensucht konzentriert, wir konnten auch nicht noch um die Alkoholiker konzentrieren. Und die anonymen Alkoholiker, die haben eine These gehabt, weißt du, wenn der kotzt, dann musst du nicht wegputzen, damit niemand sieht, damit niemand merkt. Nein, in den Kopf reinstecken. Und so, leck jetzt weg. Verstehst du, wenn du das mal getan hast, ist er frei für den Rest seines Lebens. Aber nicht, oh, damit niemand sieht. Mensch, was denken Sie, mein Mann, meine Frau? Nein, Nase reinstecken. Hart sein. Weißt du, der Heiland ist hart. Wenn der Heiland an uns arbeitet, der ist kein Weichei. Der steckt uns in die Nase rein und sagt so, leck das ab. Mach das sauber. Du hast eingebrockt und du musst auch auslöffeln. Und wir müssen aufhören, die Leute so fromme Spielchen zu treiben zu lassen. Der Herr macht die Freien. Nein, der Herr macht nichts, wenn du nicht mitmachst. Der Herr hilft nicht, wenn du nicht mitarbeitest. Wir sind Gottes Mitarbeiter. So, lass dich nicht stören. Und so, wir werden so aufgehalten. Weißt du, der Teufel versteht uns Christen, die Zeit zu stehlen. Er beschäftigt uns mit Sachen, mit Dingen, die er gar nicht will, damit wir zu tun haben. Geh deinen Weg geradeaus, tu deine Arbeit. Kommt jemand, ist gut, kommt niemand, ist auch gut. Geh deinen Weg. Ich will dir nur sagen, wie ich das gelernt habe. Man braucht Zeit, das lernt man nicht von heute auf morgen. In der Bibelschule, da lernt man, du sollst allen Leuten dienen, allen zuvorkommen, lieb haben, die ganze Welt lieb haben, die ganze Welt unterstützen. Ich habe gelernt, es geht nicht. Du bist nicht Mutter Maria und Mutter Teresa oder was weiß ich, was für eine Mutter. Verstehst du, wir sind Menschen. Und Mutter Teresa war nicht die glücklichste Frau auf der Welt. Glaub mir das, wenn du ihre Biografie liest. Die war sehr depressiv. Verstehst du, sie hat sehr viel Gutes getan. Und sie hat gedacht, vielleicht ich muss das abarbeiten, dieses nur gute Werke. Die bringen mich in den Himmel. Nein, gute Werke bringen dich nicht in den Himmel. Jesus Christus bringt dich in den Himmel. Und nicht gute Werke. So viele müssen da von den falschen Vorstellungen erlöst werden. Ich muss was Gutes tun, um meine Seligkeit zu verdienen. Viele brauchen Befreiung. Weißt du, du kannst dich nicht aufhalten an alle Leute. Und die versuchen immer wieder dir die Zeit zu stehlen, immer wieder dich zu beschäftigen. Kannst für mich beten. Verstehst du, dann hast du keine Zeit mehr für dich selber zu beten. Und wir haben noch so viel Gebetsstoff für uns selbst. Ich habe noch so viel für mich selber zu beten. Aber die sollen ja selber beten. Meistens die Leute, die sagen, bete für mich, die beten selber nicht. Und ich habe mich angewöhnt zu fragen, wenn Leute zu mir kommen, kannst du für mich beten? Da frage ich meistens, hast du schon gebetet für dich? Hast du schon gebetet? Gott will, dass wir uns auf uns konzentrieren. Gott will, dass wir dem Herrn dienen mit allem, was in uns ist. Dass wir den Herrn lieben mit allem, was in uns ist. Und dann heißt es in der Bibel, und unseren Nächsten sollen wir lieben. Wie? Wie sich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, wenn du für dich selbst nicht sorgst, kannst du für niemanden sorgen. Du musst dich zuerst selbst wichtig nehmen. Zuerst Gott lieben und für Gott da sein, für Gott arbeiten, auf Gott schauen und dann dich selbst so nehmen und sagen, Herr, ich will dir dienen. Und wenn da noch einer ist, komm mit und den mitreißen. Und wenn er nicht mitgeht, dann ist es egal, dann muss es loslassen. Ich habe eines gelernt in meinem Leben. Weißt du, ich habe ein sozialistisches Herz. Mein Herz ist sozialistisch. Ich wollte Menschen helfen, das Gute tun. Und wie viele Tonnen Hilfsgüter habe ich geschleppt nach Rumänien, nach Russland, nach Jugoslawien. Damals gab es noch Jugoslawien. Weißt du, immer dafür da. Ich habe 400 Öfen nach Rumänien transportiert. So Gasöfen. Weißt du, ich habe gedacht, die armen Kerle, die brauchen die Öfen da. In Potsdam wurden die rausgeworfen, entsorgt und dann habe ich die alle abgenommen. Und die Stadt war so froh, dass da der Matute sie mitnimmt und nach Rumänien schickt. Und Transporte nach Rumänien geschickt, Öfen, verstehst du, damit die Gasöfen haben. Denn sie haben den gleichen Anschluss, DDR-Anschluss früher, DDR-Anschluss und so weiter, dort runter transportiert. Habe ich das alles gemacht. Und weißt du, was mir Gott gezeigt hat? Du kümmerst dich um Öfen, du kümmerst um das, kümmere dich lieber um die Seelen. Und Gott hat mir gezeigt, kümmere dich lieber um die Seele, kümmere dich um deine Seele. Da drüben hängt ein Bericht von dem Tagesspiegel. Weißt du, da macht er ein Interview, ein Reporter über mein Leben. Verstehst du? Und ich war gar nicht glücklich da drin. Weißt du, ich habe gemerkt, du tust so viel für andere. Was tust du für dich? Was tust du für deine Seele? Und dann habe ich aufgehört, Öfen und Alteisen und Schrott nach Rumänien und Russland zu schicken. Oder Klamotten. Weißt du wirst nur ausgenutzt. Da bin ich doch in Moskau bei einem Pastor und wir laden gerade unseren Transporter ab. Und dann kommt ein Anruf, hallo, wir sind unterwegs, wir kommen aus der Schweiz, wir bringen da wieder ein LKW Hilfsgüter. Verstehst du, ich bin gerade, lad meinen aus, verstehst du? Und ich bin froh, dass ich was denen bringen durfte. Jetzt kriegt er, und die sind am Schluss nachher, und wir unterstützen am Schluss die Faulheit der Christen. Dann gehe ich doch da in der Nähe, bei Moskau, na, vielleicht 100 Kilometer weg von Moskau, gehe ich mal durch die Ortschaft spazieren, da sehe ich die Ungläubigen, die also nicht zur Gemeinde gehen, die machen da jeden Flecken, was sie da haben, Karotten, Pflanzen, die Tomaten, Pflanzen, und die Christen, ihr Garten verwildert. dann habe ich gefragt, ja, Geschwister, wollen euer Garten verwildern, aber die pflanzen an. Ja, weißt du, wir brauchen das nicht. Wir kriegen alles aus dem Westen in Konserven. Ja. Und wir unterstützen die Faulheit der Christen. Weißt du, wir sollen helfen, wenn die wirklich in Not sind. Und Leute müssen sich so erst selbst helfen. Und Selbsthilfe ist die wahre Hilfe. So, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, steht bei mir jetzt noch. Verstehst du? Lass dich nicht stören. Lass dich nicht aufhalten. Weißt du, der Teufel möchte dich aufhalten, dich zu einem Knecht machen. Ein Knecht des Materialismus. Und du glaubst gar nicht, was wie der Teufel raffiniert ist. Da bietet er dir an, da ruft mich eine Firma, eine große Firma an, passt du mal durch, wir haben einen LKW, 8 Tonnen Zucker, könnten Sie das gebrauchen für Ihre humanitäre Hilfe? Verstehst du? Und dann gebrauche ich, kommen Sie und laden Sie gleich um. Und diese 8 Tonnen transportiere ich da in den Osten, aber ich habe am Schluss nachher gemerkt, dass der Zucker ist gar nicht so gut für die Zähne, für die Leute, ich mache die Leute kaputt. Oder Trockenmilch, verstehst du, nichts ist gesünder als Muttermilch, verstehst du, um die Kinder dann zu entwöhnen, damit sie abhängig werden von Nestle, das war die Firma Nestle, verstehst du, die arbeiten sehr raffiniert, schicken da zuerst mal humanitäre Hilfe, versuchen die Leute da irgendwie abhängig zu machen, so ist der Teufel, abhängig zu machen, vom Zucker, von Trockenmilch, Milchpulver und was weiß ich. Bleib du, lebe natürlich, lass dich nicht versklaven. Sambalat, da wollte die Leute versklaven. Das war so, wie diese Firma oder diese Firmen, diese Konzerne, die alle nur auf die gleiche Linie arbeiten. Der Teufel will, dass du dein Leben aus den Händen gibst und er dann nachher alles kontrollieren und er alles beherrschen kann. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle, ihr Lieben. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Auch wenn das Wort in der Bibel nicht wörtlich steht, da Luther übersetzt es mit Keuschheit. Verstehst du, das ist nicht nur sexuell, sondern Selbstkontrolle ist auf allen Gebieten anzutreffen und wichtig. Und nur wenn du Selbstkontrolle hast, dich selbst beherrscht, kannst du gegensteuern. Kannst sagen, nee, danke, mache ich nicht mit. Nur dann kannst du gegen diese Gegenkräfte entgegenwirken, wenn du Selbstkontrolle hast. Dann kannst du ruhig bleiben, dann kannst du gelassen bleiben. Auch, weißt du, auch wenn die Dinge nicht so passen und nicht so angenehm sind, Selbstkontrolle. Ich brauche das nicht alles. Ich habe Gott. Und das, was Gott mir gibt, das wächst hier. Das ist gut. Und das werde ich essen und genießen. Und ich muss da nicht die Zuckerdose da irgendwo aus dem Westen mir schenken lassen. Weißt du, der Teufel beschenkt uns zuerst. Ja, sie könnten das haben. Weiß ich. Weißt du, lieber mangelhaft, stümpelhaft, lieber unzureichend, aber das ist mit meinen eigenen Händen gemacht. Meine Sache ist das. Ich war dabei. Auch wenn manches nicht deinen Erwartungen entspricht, nicht so vollendet ist, Selbstbeherrschung ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und viele Leute reden fromm, weißt du, die erzählen, das war der Heilige Geist, das war der Herr und das was weiß ich. Nein, lieber, du bist mit deinem Verstand dabei und mit deinem Kopf. Du bist selbst, weißt du, nicht, das hat mir der Heilige Geist gegeben oder nächstes Mal der Teufel. Jedes Mal bist du selbst der Verbrecher oder der Heilige. Jedes Mal bist du selbst, egal was du tust, egal was passiert, egal was es dir ergeht, egal was du bist es, das getan hat. Weißt du, die meisten Leute schieben dem Teufel dann die Schuld in die Schuhe. Satan hat mich verführt wieder. Nein, du hast nicht aufgepasst. Jesus hat ganz klipp und klar gesagt, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Es ist immer auf deinen Mist gewachsen. Entschuldigung, aber so ist es. Es kommt aus deinem Inneren heraus. So diese Gegenkräfte. Du musst hier innen drin klar werden. Alles, was aus deinem Herzen kommt, ist von dir. Hast du es eingezettelt? Hast du in die Bewegung gebracht? Egal, ob es gut ist oder schlecht ist, es kommt immer von dir. In aller Liebe. Es ist nicht der Heilige Geist und es ist auch nicht der Teufel gewesen. Es warst du. Die Frage ist nur, wer reitet mich? Weißt du, wer die Zügel in der Hand hat? Wer reitet mich? Wer steuert mich? Wer bestimmt mich? Und du bist immer selbst, wenn du dich nicht beherrschst, wenn dir der Gaul durchgeht. Jezorn zum Beispiel. Verstehst du? Kannst ein lieber, netter, süßer Kerl sein, aber irgendwann geht dir der Gaul durch. Das bist du. Und nicht der Teufel. Du bist es immer, der sich nicht beherrschen kann, der nicht runterkommt. Verstehst du? Komm runter auf den Teppich, bleib ruhig, halt den Mund und gieß nicht noch Öl ins Feuer. Du weißt, wie sich da die ganzen Streitereien ergeben. Ein Wort, so Ping-Pong. Ein Wort gibt das andere. Weißt du, komm runter. Fang an, Gott zu gehorchen. Beherrsch dich selbst. Psst, Mund halten. In der Bibel heißt es einmal, setz einen Riegel vor deinen Mund. Eigentlich, verstehst du, es gibt so Schmuck für die Lippen, aber es soll einen Riegel geben für deine Zunge und für deine Lippe, dass es verschlossen bleibt, dass du nicht redest und nur redest, wenn der Herr dir die Freiheit gibt zum Reden. So. Du selbst bist es, der sich stört, der sich ärgert, der zornig, bitter wird, der keine Ruhe gibt, der ständig telefoniert und anruft und probiert und probiert. Ich komme da gar nicht durch bei dem. Ja. Du bist es, der nicht vergibt und nicht vergisst. Gegensteuern. Selbstbeherrschung. Und Gott hat mir ein Stichwort gegeben und ich, ja, schluck's runter, war das eine. Und dann hat er noch so ein Stichwort. Gott hat mir Stichworte gegeben und ich lebe nur von Stichworten. Stör dich nicht. Stör dich nicht. Stör dich nicht über die Gottlosen. Über die Gauner. Stör dich nicht. Lass dich nicht unterbrechen. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht belästigen. Und der Teufel weiß ganz genau, was dein schwacher Punkt ist. Was dich reizt. Wo er dich ärgern kann. Wo er bei dir Appetit wecken kann. Und dann plötzlich zieht da so ein Duft vorbei. Du gehst die Treppen hoch und dann, oh, die haben gekochte Kartoffeln und die haben Sauerbraten. Ja. Kennst du sowas nicht? Also bis ich bei mir oben bin, bis ich im dritten Stock oben bin, dann habe ich alle möglichen Gerüche. Dann komme ich nach Hause und sage, Johannes, und du, was machst du? Was kochst du heute? Ja. Der Teufel weiß, wer dich ärgern kann. Er weiß es. Und die Frage ist, bist du schon immun gegen ihn? Dass du sagst, ich gehe vorbei, ich rieche nicht. Ich höre nicht zu. Wir müssen lernen, nicht zuzuhören. Er weiß, was du noch nicht verarbeitet hast. Er weiß, was du noch nicht verdaut hast. Er weiß, was dir noch im Magen liegt. Er weiß es, was du noch nicht vergeben hast. Er weiß, was dir noch so weh tut. Oh, jedes Mal, wenn er das Thema anspricht oder berührt, hat mich getroffen. Der Teufel weiß, was dich so wütend macht. Er weiß, was bei dir negative Gefühle hervorruft. Das weiß er perfekt. Verstehst du, was dir gar nicht schmeckt? Der Teufel ist einer, der versucht, dich ständig zu stören. Und jetzt musst du lernen, dagegen zu steuern. Früher, als noch die Sowjetunion bestand und die DDR, hier auf dem Teufelsberg auch, ich weiß nicht, was Teufelsberg oder auf der anderen Seite, da gab es genug Störsender. Der Teufel baut überall in deiner Umgebung Störsender. Die versuchen dich zu stören. Auf deine Lebensstrecke. Da sind so viele Störsender aufgebaut. Da fährst du, du sollst ja nicht die Stimme Gottes hören. Da wird der Sender gestört, da wird dein Handy gestört, da wird der Empfang gestört. Der Teufel weiß ganz genau, was deine Lebensgeschichte ist und wer dich stören kann. Er kennt deine Schwächen. Er hat dich lang genug studiert. Er hat dich schon 40 Jahre lang studiert oder 50 Jahre. Solange wie du lebst, hat dich bestens studiert. Er kennt dich vom Mutterleib an. Ja? Nicht nur der liebe Gott und nicht nur der Heilige Geist, auch der Teufel kennt dich vom Mutterleib an, seitdem du hier bist. Und nicht nur das, er kennt sogar deine Biografie noch aus dem Jenseits, aus dem Unterbewusstsein, aus der früheren Zeit. Er kennt deine Sehnsüchte und deine Leidenschaften. Und er weiß, wie er deinen Glauben an Gott zerstören kann. Diese Sambalat. Immer wenn du kurz vor dem Sieg bist, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir ist es so, erst kurz bevor ich den Durchbruch habe, oh Herr, jetzt nur noch ein Schritt, nur noch eine Meile und ich bin durch. Und was passiert? Da werde ich gestört. Da rutsche ich aus. Da passiert was Dummes. Ein Fehler. Kurz vorm Ziel. Alles läuft so gut, so wunderbar. Und jetzt das noch. Und genau das ist es, worauf du achten solltest. Wenn du kurz vorm Ziel bist, Da fängt er dich da ab. Der Teufel weiß, klar vor dem Ziel einen Störsender einzubauen. Ich habe da, als ich mich so vorbereitet habe heute, mich so an Odysseus Gedanken gemacht mit seinen Sirenen. Verstehst du, da fährt er, da bindet er sich am Masten fest und die singen so. Verstehst du? Und komm und schau die süßen Mädels da an. Ja, diese Sirenen, das ganze Mischwesen, diese ganzen Samariter, diese ganzen Sambalats. Es sind Dämonen, die Odysseus zu Fall bringen wollten. Und da gibt es so viele Dämonen, so viele Sirenen in deiner Umgebung. Verstehst? Und da wird ihm geraten, die Kirche, diese Wahrsagerin sagt, binde dich, fessle dich, höre nicht zu. Und dann hat sie noch einen Rat gegeben, deine Männer und du selbst solltest flüssigen Wachs in die Ohren stopfen. Kennst du ja diese Geschichte, diese Legende. Das sind alles nur Legenden, aber das sind große Wahrheiten. Vielleicht solltest du auch, wenn du nachts schläfst, Wachs in die Ohren stecken. Damit du das ganze Zeug nicht hörst und nicht siehst. Ja. Und nicht verführt wirst von diesem Gesang der Sirenen und nichts davon wahrnimmst. Weißt du, du musst gegensteuern. Gegensteuern. Damit der Teufel dich nicht zu Fall bringt und dich angreift. Selbstbeherrschung. Bindet mich fest und gießt mir Wachs in die Ohren. Ja, das musste der gute Mann über sich ergehen lassen, damit er nicht von diesen wunderbaren Geisterstimmen berührt wird. Und sobald er außer der Hörweite war, verlor auch der Zauber seine Wirkung. Und sobald du aus der Hör- und Sehweite des Feindes bist, verliert der ganze Zauber seine Macht. Aber du musst da durch. Du musst außer der Hörweite geraten. Und deshalb in die Quarantäne. Damit du von den Esoterikern los bist. Die ganze Zeug in den Müll entsorgen. Du musst aus der Hörweite der Spiritisten, der falschen Lehren, der Atheisten kommen. Der Gottlosen sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Nur dann kannst du wieder siegreich leben. Aus der Hörweite der Belasteten, der Dummen, der Religiösen, der Zionisten, wie das Gesindel auch immer heißen mag. Komm aus der Reichweite der Versager. Verstehst du? Gib dich nicht mit allen Leuten ab. Steh fest. Lass dich an den Masten, am Kreuz Jesu Christi binden. Lass dich da ans Kreuz binden. Das ist es, was Odysseus hier gemacht hat. Sich einfach an den Masten gebunden und Wachs in die Ohren. Ich will nichts hören und nichts sehen. Vielleicht auch noch die Augen zukleben. Weißt du, der Teufel versucht über Augenlust so viel zu bewirken. Augenlust und hoffärtiges Leben ist das, was Menschen zu Fall bringt. Und das ist alles Selbstbeherrschung. Du musst gegensteuern. Und sobald du aus der Hörweite des Zaubers bist, hat der Zauber seine Wirkung verloren. Aus der Hörweite der Klageweiber. Weißt du, die immer nur bedauert werden wollen und immer andere bedauern. Ich tue das für mich selbst. Ich sorge für meinen Frieden. Ich sage danke. War das alles, was sie mir sagen wollten? Dann auf Wiedersehen. Verstehst du? Kurz verfahren. Lass dich von niemandem stören. Nehemiah hat sich nicht stören lassen. Du lebst dein Leben, du musst dein Leben vor Gott verantworten. Und du musst eines Tages Gott Rechenschaft ablegen. Das habe ich aus meinem Leben gemacht. Das bin ich geworden. Und niemand hat ein Recht, dich zu richten und dich zu verdammen oder dich selig zu sprechen oder dich dort in den Himmel zu heben. Nur der Herr. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 2, vertraust uns doch. Wir haben ja keinem von euch Unrecht getan. Wir haben niemanden zugrunde gerichtet. Wir haben niemanden betrogen. Der hat den Menschen gedient und sagt, weißt du, vertraut, ich habe niemanden betrogen. Ich habe getan, was ich tun konnte. Und ich möchte auch hier persönlich sagen, ich habe den Menschen gedient, mein Bestes gegeben. Und wenn du das so lebst, dann fährst du gut. Ich habe in Turin und in Mailand Autofahren gelernt. Ich konnte schon Autofahren, ich habe schon lange Führerschein gehabt. Aber dort in Turin und Mailand habe ich Autofahren gelernt. Und ich sage dir wie. Ich habe ständig Ausländer gesehen, die Unfall haben. Meistens waren es Deutsche. Da hat der Polizei den behandelt und ein Stück weiter der andere. Und dann frage ich einen Taxifahrer, ich habe mich gar nicht mehr getraut, Auto zu fahren. Dann frage ich einen Taxifahrer, sagen Sie mal, wie fahrt die Italiener? Ich habe noch keinen Italiener gesehen, der einen Unfall hat. Nur Deutsche und Ausländer haben Unfälle. Was macht er? Dann sagte er, wir Italiener, wir fahren geradeaus. Uns interessiert links und rechts und hinter uns nicht. Da müssen die selber aufpassen. Und so, ihr Lieben, so sollte es auch christlich im Christentum leben. Weißt du, du sollst ein Italiener sein, der nur nach vorne schaut. Und links und rechts und hinter dir soll dich nichts interessieren. Und so mache ich das. Und jetzt, seitdem ich das mache, fahre ich wie ein Taxifahrer hier in Berlin. Ich gucke nur nach vorne. Die müssen aufpassen. Ja, und ich habe schon ein paar Millionen Kilometer hinter mir. Und ich fahre gut. Und jetzt fahre ich so italienisch. Geradeaus. Nur nach vorne schauen, nur auf den Verkehr achten, was vor dir ist. Aber dich darf nicht interessieren, was links und rechts ist. Das müssen die aufpassen. So, genau das ist das christliche Leben. Plastisch, bildlich, aber wir sind niemandem was schuldig gewesen. Weißt du, wir haben nicht verborgen gelebt, wir haben öffentlich gelebt. Jeder konnte uns zuschauen. In Römer Kapitel 2, Vers 16 schreibt Paulus noch weiter: Was heute noch in den Menschen verborgen ist, wird einmal sichtbar und offenkundig werden. Und zwar an dem Tag, an dem Gott Jesus Christus den Menschen richten wird, oder durch Jesus Christus den Menschen richten wird. Und das bezeugt ich, das ist die rettende Botschaft. Jeder Mensch wird einmal selbst gerichtet, selbst gefragt, warum hast du das getan, warum hast du das nicht getan? Und eines der größten Sünden der Christenheit ist Unterlassung. Unterlassung. Warum? Und du musst so leben, dass du dich nicht entschuldigen musst, für niemand. Ich fahre geradeaus, der hat nicht aufgepasst. Oder hinter dir, der hat nicht aufgepasst. Der ist selber schuld. Und der wird dann zur Rechenschaft gezogen. Aber nicht du. Du fährst geradeaus, deinen Weg geradeaus. Und das ist, was ich gelernt habe, einfach geradeaus, das geht dich gar nicht an. Weißt du, wir sollen aufhören, uns in Geschichten von anderen einzumischen. Uns gehen die Geschichten anderer Leute nicht. Es geht dich Dreck an, wie der das macht und was die kochen und wie die essen und wie die leben und wo die Bilder aufhängen und welche Bilder die aufhängen. Haben die überhaupt welche Bilder? Verstehst du? Das geht dich gar nichts an. Aber wir mischen uns in so viele fremde Angelegenheiten. Die Bibel sagt, greife nicht in ein fremdes Amt. Das geht dich gar nichts an. Der macht seine Arbeit und der muss für seine Arbeit gerade stehen. Paulus schreibt an Titus hier, weißt du, zwischen dir und Gott sollte nichts dazwischen stehen. Und in Titus 1, Vers 14 sagt er, keiner soll diese jüdischen Legenden glauben und sich an welche Vorschriften der Leute richten oder und so weiter. Du sollst diesen Dingen nur den Rücken kehren, du sollst dich gar nicht interessieren, diese ganzen Legenden, die ganzen Geschichten, die ganzen Traditionen, warum, wieso, die ganzen Stammbäume, die ganzen Legenden. Du sollst den geistlichen Flüchtlingen nichts glauben. Weißt du, es gibt so viele Leute, die springen hin und her, von Gemeinde zu Gemeinde. Lass die Leute, die sind krank, die brauchen Heilung. Und wenn sie bei uns nicht heilen, die werden nirgendwo heilen. Verstehst du? Denn die werden schon längst heil. Und ich habe eines festgestellt, weißt du, ich bin in meiner Gemeinde, wo Gott mich hineingeführt hat, da bin ich gewachsen, gereift. Die haben mir jetzt ständig die Leviten verlesen, die Brüder und Schwestern. Verstehst du? Die haben mich denunziert und die haben mich degradiert. Weißt du, ich habe Koteletts gehabt, zeitlang, sehr lang und was weiß ich, das war nicht Mode, Christen sind anständig angezogen mit zwei Reihen in unserer Gemeinde, wo wir waren. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Verstehst? Aber ich bin treu der Gemeinde geblieben, auch wo Hopfen und Malz verloren war. Ich diente Gott, habe da mitgebetet, verstehst? Und auch wenn es mich angestoßen hat und mich geärgert hat, verstehst? Die haben statt beten, haben sie mehr geschlafen wie gebetet. Und dann, wenn ich dran war, haben sie dann einen Rippenstoß gegeben, jetzt bist du dran. Das waren, aber ich habe es durchgehalten. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich durchhalten durfte. Da habe ich gelernt, was durchhalten ist. Ja, verstehst du? Durchhalten. Da waren wir sind am Schluss nur noch 17 Leute gewesen. Durchhalten bei 17 Leuten. Ja, Gott hat Gnade geschenkt. Kehr den Rücken, mach nicht mit, schau nach vorne. Und ich habe viel gelernt. Weißt du? Und dann waren die Brüder waren nicht schlecht. Die haben ein sehr tiefes Wort gehabt. Aber, verstehst du, als junger Mensch, ich war der einzige Jugendliche in der Gemeinde. wollte heiraten, keine Mädels, verstehst du? Und da in dieser Gemeinde. Aber ich habe es durchgehalten. Und Gott hat mich belohnt und ich bin einfach durch überlebt. Es sind so viele Christen, die nur Flattergeister sind. Da suchen sie einen Mann, da suchen sie eine Frau, da suchen sie, was weiß ich, Geschäft, Arbeit. Wir haben hier Leute gehabt, weißt du, die sind nur zu uns gekommen um eine Arbeit. Kann ich bei ihnen putzen? Haben sie eine Putzstelle? Könnt ihr einen Zettel hinten aufhängen, dass ich eine Putzstelle suche? Hab ich gesagt, nein, danke, da waren sie auch nicht mehr da. Weißt du, so geht es. Aber wenn du treu bist, weißt du, die Geschwister kommen und die fragen dich, kannst du bei mir putzen, verstehst du? Diene Gott treu. Die werden schon selber drauf kommen und die werden deine Talente entdecken. Stör dich nicht gegen diese Gegenkräfte, die gegen dich arbeiten, die so hinterrücks hinter dir sind, die so im Verborgenen gegen dich arbeiten und schüren und hetzen und dich verwünschen womöglich. Dich kann niemand verfluchen, Bruder, Schwester. Glaub nicht den Schmarrn, was so manche Evangelisten und Pastoren und Prediger erzählen. Du hast vielleicht verflucht, am Fluch auf dritter, vierter Generation. Nein, du bist ein Kind Gottes, du bist gereinigt, gewaschen im Blut des Lammes. Niemand kann dich verdammen. Und es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Amen und aus. Und ich gehe meinen Weg. Und ich lasse mich nicht stören, was links und rechts von mir geschieht. Die müssen selber aufpassen, dass es nicht erwischt. Biliam konnte Israel nicht verfluchen. Warum? Weil Israel gesegnet war. Und du bleibst gesegnet, halt dich an deinen lieben Gott, an Jesus Christus und den Heiligen Geist. Wenn du dich selbst aufgibst, wirst auch aufgegeben. Gib dich nicht auf. Der Teufel will dich nur stören und dich verunsichern. Nur verunsichern, dich durcheinander bringen. Ja, der fuchtelt und der flucht über mich. Nein, dich kann niemand verfluchen. Die können noch so viel fuchteln, wie sie wollen. Die können mit der Fahne wehen oder mit dem Besen oder was weiß ich wie. Sie können nichts antun. Du bestimmst, ob dich jemand irreführt und irritiert. Der Teufel will dich aus dem Konzept bringen, dieser Sambalat beim Nehemia. Weißt du, der will nur dich stören in deinem Frieden. Und Nehemia hat weitergearbeitet. In der einen Hand haben sie die Kelle gehabt und in der anderen Hand das Schwert. Der Teufel will dich zum Zweifeln bringen, dich nerven, dich belästigen. Er will, dass du ihn beachtest, ihn ernst nimmst. Der Sanballat, das ist so ein dicker Vetter. So ein Angesehener. Er will dich nur ablenken und unterbrechen. Das ist, was der Sanballat will. Der Teufel will dich vor deiner Entscheidung wegbringen. Und das Problem bei vielen Christen ist, sie stehen nicht zu ihrer Entscheidung. Die können nicht treu sein in dem, was sie versprochen haben. Weißt du, bei deiner Taufe, bei deiner Bekehrung hast du versprochen, Jesus, ich bleib dir treu. Jesus, hier in dieser Gemeinde oder wo du auch immer bist, hier hast du mich reingestellt, Herr, und ich bleibe dir treu. Da gibst du auf der einen Seite Zeugnis und dann ein paar Wochen später bist du nicht mehr da. Die Bibel sagt, du sollst dein Gelübde bezahlen, nicht nur Gelübde machen. Viele Leute haben zu viele Gelübden gemacht und nichts bezahlt. Das kostet, deine Gelübde zu bezahlen. Der Teufel will, dass du dein Versprechen nicht erfüllst. Er will dich zum Lügner machen. Und so viele Christen sind Lügner. Die haben Gott ein Gelübde gegeben. Gott, Heiland, ich werde dir dienen. Und wenn du mich bis ans Ende der Welt führst, ich werde bei dir bleiben. Guck mal, Petrus und Thomas, sie haben Gelübde gemacht. Herr, und wenn dich alle verlassen, ich nicht, auf mich kannst du bauen. Und die haben alle versagt. Weißt du, wir versagen alle, wenn der Heilige Geist uns nicht hilft. Wir fallen alle durch. Aber wir müssen ständig ringen, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich treu bleiben kann bis zum Schluss. Der Teufel weiß, was du versprochen hast. Und der Teufel will, dass du dein Wort brichst, dass du deine Sachen packst und nach Hause gehst, nach Mesopotamien irgendwo, nach Persien, wie der Nehemia. Der Teufel möchte dich als einen Waschlappen, zu einem Waschlappen machen, zu einem Kümmerling. Und dann merkst du plötzlich, ich taug nichts, ich kann nichts. Und ich schaue so viele Christen an, die haben so viel Talente, so viele Gaben. Sie protzen, die explodieren fast vor lauter Gaben und Talente. Aber die können nicht gebraucht werden, die werden nicht eingesetzt, weil sie nicht treu sind im Kleinen. Und Gott segnet uns dann, wenn wir treu sind im Kleinen. Treu im Kleinen. Und die versuchen ständig was zu unternehmen, aber der Teufel hat sie zu Versager gestempelt und gemacht. Und es gibt so viele geistlich Durchgefallene, die die Prüfung nicht bestanden haben. Gott erlaubt, dass du in eine Krise hineinkommst, in eine Schwierigkeit hineinkommst. Das ist deine Prüfung, dein Test. Weißt du, so viele vertrauen auf ihre eigene Kraft. Aber Gott sei Dank, ich habe euch lieb, der Heiland hat euch lieb. Es gibt für jeden eine zweite Chance. Und vielleicht hast du heute eine zweite Chance. Ich weiß es nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Unser Leben ist schnell versaut. Wir landen schnell da, wo wir nicht landen möchten. Passiert bei jedem von uns. Das ist so, das geschieht, weißt du, ohne Übertreibung. Wir meinen es ehrlich. Die Jünger haben es auch ehrlich gemeint. Aber der Heiland ist ihnen nachgegangen. Und er gab ihnen immer eine zweite Chance. Gott gibt eine zweite Chance für jeden Einzelnen von uns. Lass dich nicht vom Teufel einspannen. Lass dich nicht stören und blockieren. Weißt du, zuerst einmal will der Teufel dich loyal machen. Dann, er will dein Herz umpolen, dass du den Armen hilfst, den Flüchtlingen hilfst. Heutzutage ist das ganz, ganz groß dieses Flüchtlingsthema. Verstehst du, du hörst kein anderes Thema mehr im Radio und Fernsehen, nur noch die Flüchtlinge. Weißt du, der Teufel will, dass du dich für Dinge engagierst und sagst, ja, das ist richtig, das müssen wir tun. Aber frag Gott, was Gott will, dass du tust. Und nicht nur Flüchtlinge aufnehmen. Flüchtlinge habt ihr immer bei euch. Arme habt ihr immer bei euch. Weißt du, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts, kommt mit guten Absichten. Weißt du, du musst die Süchtigen vom Leopoldplatz abholen. Nee, muss sie nicht. Jesus muss sie abholen. Verstehst du? Und du merkst nicht, wie die dich dann so, der Teufel dich so beschäftigt, auf Nebengleis führt, mit Nebensächlichkeit dich beschäftigt. Weißt du, dann fängst du Dinge zu tun, die Gott dir gar nicht geboten hat. Ja, jemand kam zu mir die Tage und sagte, ich bin so froh, ich darf jetzt Süchtigen hier vom Leopoldplatz Kaffee ausschenken. Verstehst du? Aber vielleicht wollte der liebe Gott ganz was anderes, dass die Person vielleicht mehr betet oder mehr in der Heiligung Gott sucht und nicht Kaffee ausschenkt. Weißt du, man will was tun. Wir sollen aufhören, was tun wollen. Gott muss uns die Dinge zeigen, was wir tun sollen. Und nicht hier am Leopoldplatz den Süchtigen in der Kaffee ausschenken. Kaffee macht auch süchtig. Verstehst du? Da werden sie von einer Sucht kommen sie in das andere, in eine andere Sucht. Aber weißt du, der Teufel hat auf die Menschen abgesehen, auf die Christen abgesehen. Auf die Christen abgesehen. Und diese Menschen sind Jesus aus der Schule gelaufen, indem sie sich für Nebensächlichkeiten plötzlich beschäftigen. Da beten sie für Israel, da beten sie für Erweckung. Weißt du, die müssen selber zuerst mal aufwachen. Und ich denke, wir alle Christen schlafen alle viel zu viel. Wir sollen aufwachen. Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Viele tun und tun und tun und tun und können es nicht mehr lassen. Wie heißt es in der Bibel einmal in einer Gemeinde? Und es war eine Pfingstgemeinde, Urgemeinde. Du tust je länger, je mehr. Du bist voller Action. Aber ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Komm wieder zur ersten Liebe zurück. Und das ist genau das, was der Heiland will. Die erste Liebe. Und dann die Person, an die ich jetzt gerade denke, die hier Kaffee ausschenken will am Leopoldplatz. Diese Person, der hat Gaben, der hat Talente. Die könnte was für den lieben Gott tun. Aber diese Talente liegen alle brach. Die ist gelähmt, weil sie nur etwas tun will, was Gott gar nicht will, dass sie tut. In aller Liebe. Ich bin nicht ihr Richter. Aber ich beobachte und guck immer wieder, wie der Teufel die Menschen so in den Finger wickelt. Und sie zur geistlichen Faulheit bringt. Wir tun so viel. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss den Süchtigen hier am Leopoldplatz helfen. Verstehst? Und da fängt die ganze Verführung an. Der Teufel zeigte die armen Menschen, die Flüchtlinge, die Ausländer, ich muss denen helfen. Es ist nicht schlecht, den Armen zu helfen. Weißt du, du kannst den Armen helfen, wenn du willst, wenn du noch Zeit hast. Aber du musst nicht. Ihr habt mich nicht alle Zeit, sagt Jesus. Und das ist, wie der Teufel das Herz des Judas erfüllte. Geschwister, ich muss euch eines sagen, es ist noch ein paar Minuten Zeit. Weißt du, wir haben heutzutage so eine Industrie, Flüchtlingsindustrie. Da verdient man so Geld. Weißt du, man verdient unheimlich viel Geld mit Flüchtlingen. Nimm Flüchtlinge auf, kündige deine Wohnung und so weiter und nimm Flüchtlinge auf. Das lohnt sich wieder. Oder irgendwelche soziale Dienste, verschiedene Pflegedienste oder Krankendienste und so weiter. Weißt du, es ist eine Industrie, die lebt davon. Die lebt davon. Die lebt davon. Und die meisten Leute merken nicht, dass sie betrogen werden nach Strich und Faden. Die engagieren sich. Wir müssen uns einsetzen. Pfarrer, Prediger, die räumen da ihre Gemeindeseele aus, damit sie Flüchtlinge aufnehmen können. Aber das sind ganz andere Mächte, die Flüchtlinge züchten und die Flüchtlinge hierher schicken und die Schlepper unterstützen. Das wissen die meisten nicht. So, eine neue Marktlücke. Diese Sambalat will den Nehemia beschäftigen. Der Teufel versteht, dich zu beschäftigen auf seine Art und Weise. Das ist eine Lüge Satans. Weißt du, der Heiland muss dir die Augen öffnen, dass du siehst und merkst. Weißt du, es geht nicht nur dass die Menschen Heilung bekommen. Ich bin dankbar, dass der Billy kommt und freue mich für Billy. Aber es geht nicht nur, dass die Menschen Heilung bekommen. Sie müssen einen Heiler finden. Nicht nur Heilung. Sie müssen nicht nur die Befreiung, sondern den Befreier finden. Um das geht es. Und das will der Teufel abhalten. Viele Menschen wollen nur den Segen, dass sie gesegnet werden. Nein, es geht um mehr als den Segen. Den Segnenden, den Gesegneten müssen wir erleben. Jesus Christus. So, tue deine Arbeit und störe dich nicht. Mach weiter. Weißt du, ob die einen wollen oder nicht, ob sie Gott gehorchen oder nicht, ob sie glauben oder nicht, geh du deinen Weg. Das ist meine Botschaft. Lass dich nicht stören, nicht ablenken. So, ja, ich mache hier Punkte. Eigentlich wollte ich noch den verlorenen Sohn zitieren, aber der verlorene Sohn ist gar nicht mehr der Wichtigste. Weißt du, der ältere Bruder, der gefällt mir. Wir haben eine tolle Predigt über den älteren Bruder. Der ältere Bruder, ich habe Vater dir treu gedient. Der verlorene Sohn hat alles sein ganzes Vermögen verprasst. Der hat nichts mehr gehabt. Der war pleite, der war am Ende. Der hat den Auftrag nicht erfüllt. Aber der Bruder, der ältere, der hat treu Gott gedient. Und weißt du, jetzt kommt er nach Hause, hat nichts und schleicht sich nach Hause. Der treue Bruder aber, der hat ausgehalten, Stress, die Hitze. Der abgefallene Bruder, der hat nur gefaulet und sich durchgesoffen irgendwo und durchgefeiert. Eine Fehde nach der anderen. Aber hier, der ältere Bruder musste die ganze Lücke füllen, was der zurückgelassen hat. Die Arbeit des Jüngeren machen. Der hat Opfer gebracht, der hat Liebe geopfert, verzichtet. Der andere hat nur gezockt und war so ein Glücksritter in aller Liebe. Verstehst? Und der ist der von Gott treu. Und wir natürlich predigen, der verlorene Sohn. Das ist nur eine Geschichte. Aber denk an die Geschichte, der ältere Bruder, der war treu, treu im Kleinen. Ich diene dir, Vater, treu. Und mir hast du nichts gegeben. Es gibt so viele Christen, die sind traurig, dass sie nicht die großen Segnungen bekommen haben, die nicht da in der Zeitung drin standen, die nicht da an Plattform standen vor Millionen von Menschen. Verstehst du? Die haben treu gedient, auf den Knien, Toilette geputzt oder was weiß ich, andere Menschen abgeholt, anderen Menschen irgendwie, ja, versorgt. Der treue Bruder. Mir hast du es nicht gegeben. Aber der Vater sagt, was meines ist, auch dein Junge. Freu dich, sei gesegnet. Oh, genieße das. Und manchmal, bei uns, manchmal als Christen, wenn wir Gott dienen, da kommt Rebellion hoch. Vater, und was ist für mich? Der kriegt alles. Der wird gesegnet. Ich habe eine Kinderfreizeit gemacht. Das waren, glaube ich, von 14 Pastoren die Kinder. So Pastorenkinder in der Freizeit, also in der Freizeitgruppe. Und dann kommt ein Junge zu mir und sagt, Pastor, muss ich auch rauschgiftsüchtig werden, damit ich ein Zeugnis habe, damit ich erzählen kann, wie ich durch Tiefen gegangen bin, wo Gott mich befreit und erlöst hat. Ich wusste zuerst gar nicht, was ich sagen soll. Aber dann hat Gott, der Heilige Geist, mir eine Botschaft gegeben. Er sagt, sei doch dankbar. Du musstest den ganzen Dreck, den ganzen Schund, den ganzen Schmutz nicht durchmachen. Gott hat dich so vor so vielen bewahrt. Verstehst du? Das ist viel größer, als da befreit zu werden von Rauschgift oder was weiß ich von was. Gott hat dich bewahrt. Oder du hast ein Zeugnis und das Zeugnis ist die Bewahrung Gottes. Du musstest nicht durch die Hölle gehen. Du musstest nicht deine Kindheit, deine Jugend, deine Gesundheit zerstören. Danke Gott. Und das ist mir so groß geworden. Und ich bin so froh, all diese 14 Jungs und Mädels haben den Heiligen Geist bekommen in der Freizeit. Weil, weißt du, die waren so dankbar, dass sie das gar nicht mitmachen mussten, dass sie schon, bevor sie in die Welt gingen, erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und das ist so wichtig, bevor die Pubertät beginnt, bevor die Krisen kommen, dass die Jungs und Mädels voll Heiligen Geistes sind, dann müssen sie den ganzen Mist und Dreck durchmachen. Das ist Gnade. Der Teufel möchte aber uns irgendwie stören. Stör dich nicht. Weißt du, es kostet die Überwindung zu sehen, diesen ganzen Schmutz, den ganzen Dreck. Aber du hast den Heiligen Geist, du hast Jesus und du kannst geradeaus fahren. Mach deinen Führerschein in Turin und Mailand, in Italien. Werde ein Italiener. Weißt du, nur geradeaus fahren. Sorg für dich, für dein Heil, für deine Familie, du und dein Haus. Und das alles Übrige wird der liebe Gott machen. Für den Rest wird der liebe Gott sorgen. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir. Alles, was wir sind allein aus Gnade. Niemand kann sich rühmen, niemand kann sich was einbilden. Alles, was wir sind, ist nicht unser Verdienst, es ist dein Erbarmen. Halleluja, Halleluja. Und ich danke dir, dass so viele Geschwister bewahrt worden sind von diesem ganzen Übel. Sie mussten nicht Alkoholiker werden, sie mussten nicht süchtig werden, sie mussten nicht ihren Körper verstümmeln. Sie mussten das alles gar nicht. Du hast sie bewahrt. Und ich danke dir für die bewahrende Macht Gottes. Halleluja, Halleluja, Preis sei dir. Segne alle meine Geschwister, die irgendwo jetzt noch da sind und noch Probleme haben. Herr, du gibst allen Menschen noch die zweite Chance. Du bist ein gnädiger, barmherziger Gott. Und du lässt uns nochmals anfangen, von vorne anfangen. Noch einmal stellst du uns an und noch einmal rufst du uns in die Ernte und noch einmal befähigst und beauftragst du uns. Ich danke dir, Herr Jesus. Und wir wollen noch einmal dagegen steuern, auch wenn der Teufel versaut und unser Leben vermurkst hat. Wir wollen dagegen steuern und sagen, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg und wir machen weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir fahren geradeaus. Und wir kümmern uns nicht, was links und rechts ist und hinter uns ist. Das überlassen wir alles den anderen und dir. Amen.